Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu der neuen Folge von Onkel Cool trifft, dem Format hier in der Welt von Onkel Cool, in dem ich, Tom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe. Heute aber ist alles ganz anders, denn die größte Messe des Universums ist mal wieder über unsere Köpfe und Ohreingänge gerollt und hat gesagt, jawohl, hier war ich, war ganz groß und großartig. Wie war es für dich? Und um diese Frage zu beantworten, gibt es diesen Podcast hier heute, denn zum einen war ich auf der Gamescom 2026 unterwegs und habe allerlei Dinge erlebt, die sich aufgestaut haben in meinem Redebedürfnis-Tank, aber das Wunderschöne ist, nicht nur ich war dort. Auch ein weiteres Mitglied aus dem Team von Onkel Cool war vor Ort, nämlich Geraldine Hohmann, die immer mal wieder hier in der Vergangenheit zu hören war, um gemeinsam mit mir Podcast-Abenteuer in der Welt von Onkel Cool zu bestreiten. Ich möchte an dieser Stelle ganz besonders darauf hinweisen, dass wir vor einiger Zeit Oblivion gespielt haben. Das war in der Reihe Onkel Cool holt nach. Da hole ich Klassiker aus der zweiten und auch ersten Reihe der Spielegeschichte zum allerersten Mal nach. Damals war Oblivion dran, Geraldine hat sich in gleich mehreren Folgen mit mir zusammengesetzt und mich auf dieser Reise begleitet. Eine der besten Podcast-Reihen, die wir jemals aufgenommen haben, an dieser Stelle empfohlen für alle Supporterinnen und Supporter von Onkel Cool. Alles Weitere findet ihr in der Folgenbeschreibung verlinkt. So, und Geraldine war eben auch auf der Gamescom unterwegs in einer ganz eigenen Mission. Und so begab es sich, dass wir beide, nachdem uns diese Messe mehr oder weniger heil ausgespuckt hatten, gesagt haben, lass uns doch mal vors Mikrofon setzen und gemeinsam über all die Dinge sprechen, die wir auf dieser Veranstaltung erlebt haben. Daraus wurde ein launiges Gespräch in völliger Überlänge, sehr viel länger als normalerweise hier am Sonntag stattfindet, aber auch zu Recht, denn es musste eine ganze Menge erzählt werden. Und dieses Erzählen drehte sich vor allem um die Perspektive auf die Messe als Mensch. Was ich damit meine ist, in diesem Podcast hier, der jetzt gleich auf euch wartet, geht es weniger um konkrete Spiele, die wir gespielt und ausprobiert haben, sondern vor allem um all die schönen, kleinen und großen Momente als Mensch zwischen den Bühnen und zwischen den Vorträgen und zwischen den Interviews, die wir vielleicht geführt haben. Mensch sein auf der Gamescom 2026, das wäre ein alternativer Titel für diese Folge. So. Jetzt ist noch was Hochspannendes zu klären, hätte ich vielleicht auch früher machen können, ist egal, ihr haltet das schon aus. Manche von euch da draußen werden jetzt irritiert auf ihr Handy schauen und sagen, Moment mal, das ist ja gar nicht der Podcast-Feed von Onkel Cool, den ich hier gerade anschaue, sondern von The Pod, denn es stellte sich nämlich folgender Zufall außerdem heraus, der jetzt zu diesem Phänomen geführt hat. Geraldine ist ja nicht nur Mitstreiterin in meinem Team, sondern auch Mitstreiterin im Team von The Pod, ein Podcast, für den ich immer mal wieder Podcasts produzieren darf, schon seit vielen Jahren. Und auch dort hatte sie angekündigt, vor laufendem Mikrofon noch etwas von der Messe erzählen zu wollen. Und dann haben wir gemerkt, Moment mal, sie möchte von der Messe erzählen und es gibt gleich zwei Podcasts, die Interesse haben, dass sie diese Geschichten ausbreitet. Warum nicht einfach alles zusammenpacken? Und deswegen erscheint diese Folge hier, Onkel Cool trifft, nicht nur im Podcast-Feed von Onkel Cool, sondern auch im Podcast-Feed von The Pod. Wenn technisch alles geklappt hat, wissen wir nicht, ne? Das ist die Idee, das ist der Hintergrund und damit können wir wieder zurück den Scheinwerfer lenken auf dieses jetzt auf euch wartende Gespräch. Ich habe schon gesagt, es geht um die Gamescom und all die Abenteuer, die man dort als Mensch erlebt. Es war wunderschön, dieses Gespräch zu führen und bevor wir reinstarten, traditionell an dieser Stelle der kleine Blick auf die Podcast-Woche bei Onkel Cool, denn auch die wird im Zeichen der Gamescom stehen, allerdings auf eine ganz überraschend andere Art und Weise, als ihr jetzt vielleicht glaubt. Die Gamescom nehme ich mir als große Inspiration, um nächste Woche, also am morgigen Montag und am Mittwoch, zwei ganz besondere Podcasts euch da draußen anzubieten. Zum einen werde ich bei Alchemyth eine besondere Art von Spiele empfehlen, denn Alchemyth, nochmal zur Erinnerung, ist das Format, in dem ich normalerweise jede Woche am Montag in die Spiel-Release-Woche reinschaue und euch von den kleineren, kleinen und mittelgroßen Spielen erzähle, die jetzt in den nächsten Tagen erscheinen werde und die ich persönlich ganz spannend finde, als vielleicht kleiner Wegweiser durch die Spieleflut da draußen. Und dort wird am Montag außerdem neben den üblichen Wochentipps ein besonderes Segment auf euch warten, wo ich euch Spiele vorstellen werde, die ich tatsächlich auf der Gamescom ausprobieren konnte. Und wenn ihr sagt, Moment mal, das klingt ja schon ziemlich geil, was hat denn dieser Tausendsasser außerdem für Mittwoch vorbereitet, kann er euch sagen, haltet euch fest, Folgendes. Ich habe mir gedacht, nachdem ich jetzt am heutigen Sonntag mit Geraldine so lockerflockig über das Menschsein auf der Gamescom gesprochen habe, will ich natürlich auch nochmal einen fachlichen Blick auf diese Messe werfen und habe mir dafür, wie ich finde, ein fantastisches Konzept überlegt. Und zwar wird am Mittwoch ein Dreiklang erscheinen. Es sind drei Gespräche, die direkt aufeinander folgen mit Entwicklerinnen und Entwicklern, die auf der Messe waren. Aber Achtung, es gibt einen wundervollen roten Faden für diese Gespräche. Im ersten Gespräch spreche ich mit einem super erfahrenen, langjährigen Entwickler, der auf der Messe war, ohne etwas auszustellen selbst. Also ein Mensch, der genug Zeit und Aufmerksamkeit hatte, mal so ein bisschen die Stimmung zu schnuppern. Wie fühlt sich gerade die deutsche Spielebranche so und auch die internationale, ehrlich gesagt. Als zweites Gespräch habe ich eine Entwicklerin, die zwar schon häufiger auf der Gamescom war, jetzt aber zum allerersten Mal dort ihr eigenes Spiel ausgestellt hat, im Businessbereich, wo es ja auch ein, zwei Diebstähle dieses Jahr gab. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie funktioniert so ein Ausstellen eigentlich und wie sicher hast du dich auf dieser Messe eigentlich gefühlt. Und im dritten Gespräch spreche ich mit einem langjährigen, erfahrenen Entwickler, der dieses Jahr auf der Messe ausgestellt hat und dann auch noch den Best Booth Award gewonnen hat, also eine Auszeichnung für den Stand, den sie da zusammengeschraubt haben. Und auch mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie er die Stimmung in der Industrie gerade so wahrnimmt und wie er die Messe als Ganzes so erlebt hat. Großartig, wundervoll, freut euch drauf. Wenn ihr all das hören wollt, Orki Myth und die Mittwochsendung, dann werdet Supporter von Orki Cool. Hiermit nochmal die Erinnerung, alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Für 4,90 € im Monat seid ihr dabei. Ich finde, das ist der Kram wert. So, und damit starten wir rein in dieses wundervolle Gespräch zwischen Geraldine Hohmann und mir. Also, jetzt Konzentrationsmeter ganz hochfahren, sage ich credoartig zu mir selbst. Und ehrlich gesagt, Geraldine, ich würde anfangen mit etwas, was direkt vor mir steht. Das ist immer der einfachste Weg in ein Gespräch hinein, Objekte fixieren und dann darüber reden. Aber dieses Mal ergibt es Sinn. Folgendes. Direkt mit einem Tipp an dich versehen für zukünftige Messesituationen und ähnliches. Ich habe vor mir stehen Folgendes und das ist non-sponsored, das ist einfach nur persönliche Hausapotheke. Also Magnesium 400 plus B1 plus B12 plus Folensäure und Zink. Entschuldige, ich bin durcheinander gekommen, weil ich habe hier so viele Packungen liegen. Und Zink. So, und warum ich das erzähle, ist erstens, werde ich das jetzt nehmen. Und zweitens, Geraldine, das kann ich direkt mal fragen, ob du damit Erfahrung gemacht hast. Das war meine erste Gamescom, in der ich während dieser Zeit am Abend Vitaminsupplemente genommen habe. Weil alle Leute gesagt haben, mach das, dann wirst du nicht krank. Und was soll ich sagen? Ich fühle mich dieses Jahr wirklich besser als sonst. Vielleicht ist es Zufall, vielleicht aber auch nicht. Sprach er und schluckte jetzt gleich eine Magnesium 400 in Pulverform.
So. Ich habe damit noch keine Erfahrung gemacht, aber ich fühle mich sehr verbunden, weil ich sitze ja auch gerade an meinem Schreibtisch und habe vor mir ungelogen so eine richtig peinliche Wochentagstablettenpackung, so eine aus dem Altersheim liegen. Mit diversen Sachen, um Himmels Willen. Ich sehe gerade während der Aufnahme dein Gesicht und du siehst sehr unzufrieden aus. Schmeckt nicht?
Also die Packung, die Packung verspricht mir eigentlich Grapefruit, aber das halte ich für eine Lüge. Da werde ich direkt anschließend einen Rechtsanwalt draufjagen. Das ist ja Quatsch. Also das habe ich jetzt genommen. Liebe Leute da draußen, haltet euch bereit. Wir sind gleich da. Gebt uns ganz kurz. Wir müssen uns ja auch erst warm machen. Und jetzt kommt noch Zink. Moment, da muss ich nochmal einen Schluck Wasser nehmen.
Das ist jetzt schon los? Nehmen wir schon auf?
Ja, wir sind schon mittendrin.
Wir sind alle verwirrt hier.
Doch. Nein. Wir sind schon mittendrin.
Bin ich überhaupt schon da? Ich habe das Gefühl, ich schlafe noch.
Das musst du verantworten. Ich bin nur für mich zuständig. Jetzt nehme ich noch eine Zink und dann geht's richtig los. Achtung!
Ich glaube, ich träume noch. Ich glaube, ich bin gar nicht im Podcast.
Oh, das ist alles, es fühlt sich alles zu früh an, als sollte ich das mit Mitte 30 noch nicht machen, was ich hier mache. Naja, Geraldine, da sind wir angekommen, also jetzt gestärkt. Ich frage einfach mal die erste meiner vielen Fragen, die ich, wie ich merke, nach und nach in meinem Kopf aufploppen. Wie war's? Wie war's? Die Messe liegt jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Jetzt muss ich kurz auf mein Kalenderblättchen schauen. Na, also, eine halbe Woche zurück. Das war jetzt nicht so schwer auszurechnen, merke ich. Also 3 Tage, 4 Tage etwa. Da ist die Messe geendet. Wie geht's dir, Geraldine? Erste Gefühle, Gedanken, körperliche Verfassung?
Besser. Ich sitze jetzt auch nur noch. Also das ist jetzt meine neue Strategie. Nur noch sitzen, weil ich mir so richtig random auf der Messe das Knie ausgerenkt habe. So auf dem Weg zwischen Halle 4 und Halle 7 habe ich mir, also plötzlich aus dem Nichts, ich habe keine komische Bewegung gemacht oder so, aber
das
dachte
Knie.
Plötzlich, ui, da gibt mir das Knie nach und ich sackte so richtig in mich zusammen.
Was?
Es war nach so 2 Tagen Laufen und ich merkte, ah ja, da geht nichts mehr. Aber ich bin einfach dagegen angelaufen und jetzt nur noch sitzen. Und jetzt geht's mir wieder besser.
Hattest du das schon mal, wenn ich fragen darf? Außer es ist natürlich jetzt zu privat mit der Krankengeschichte, aber das ist ja besorgniserregend.
Ja, habe ich frisch entwickelt auf der Messe. Da war ich gerade unterwegs, zusammen mit dem Benny von Incribin Radio.
Ah, Grüße gehen raus.
Wir unterhielten, ja, ganz liebe Grüße. Wir hatten eine tolle Zeit. Und wir liefen so zu zweit, irgendwie, glaube ich, zwischen Halle 4 und Halle 7 lang oder so und unterhielten uns gerade. Und plötzlich sackte ich so ein bisschen neben ihm zusammen und meinte so, ui, weiß nicht, was das gerade war, aber ignoriere das. Wir laufen einfach weiter.
Ja. Ja, ich habe da eine ähnliche Erfahrung gemacht, um mal hier vielleicht da anzusetzen. Ich habe immer ein ganz festes Ritual, wenn ich die Gamescom besuche. Jetzt, ich habe ja beruflich, da muss ich dich auch gleich nochmal nachfragen, wie eigentlich deine Beziehung zu dieser Messe im Allgemeinen aussieht, wann du da zum ersten Mal warst. Aber wenn wir da schon gerade mittendrin sind, jetzt in der Ära, sage ich mal, Heise-Moderation. In der Anmoderation habe ich schon erklärt von diesem Podcast hier, was ich da eigentlich genau gemacht habe, um das mal vorwegzunehmen. Du weißt es ja auch. In dieser Ära, wo ich jetzt diese Bühne anmoderiere, das war dieses Jahr zum 5. Mal. Und da habe ich jetzt angefangen, also auch schon vor 5 Jahren, mir so eine Art der Routine zu erarbeiten, wie ich die Gamescom eigentlich so kennenlerne, bevor die Woche dann so richtig losgeht. Und du wirst gleich merken, warum ich das erzähle, worauf ich hinaussteuere. Es geht um Bewegung durch die Hallen. Reizthema. Ich bin immer am Dienstag jetzt in den letzten 5 Jahren angereist. Die Messe beginnt ja offiziell am Mittwoch. Dienstag reise ich an, dann erledige ich unterschiedliche Dinge, die ich heute auch noch erzählen muss. Und dann am Mittwoch beginnt mein Bühnenmoderationsprogramm immer am Mittag, so 13, 14 Uhr etwa. Die Halle macht aber natürlich schon vormittags auf. Und das bedeutet, diesen Mittwoch nehme ich immer, um einmal durchs komplette Areal zu spazieren. Also wirklich von Toiletteneingang bis hin zu Pressebereich. Das ist quasi einmal komplett durch, auch bei den großen AAA-Hallen vorbei, wo dann auch schon erstaunlich viel los ist. Wildcard-Ticket sei Dank. So, und was ich aber rausgefunden habe, Geraldine, ist, also, wie soll ich das sagen? Ich mache schon durchaus Sport, aber ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die sagen, du, also statt den Zug nach Kopenhagen zu nehmen, können wir auch laufen. Das würde ich niemals sagen. Also es gibt Grenzen für meine körperliche Fitness und deswegen ist es wichtig, in einem gewissen Tempo durch diese Hallen zu laufen und damit meine ich langsam. Es ist wichtig und kräftesparend, dass ich an diesem Mittwochvormittag gemütlich durch diese Hallen laufe. So, und dieses Jahr habe ich nicht die Rechnung gemacht mit Ann-Christine Koch. Grüße gehen raus. Die ist eine ganz fantastische Person, die unter anderem den Game Award Saar im Saarland mit organisiert. Das ist eine ganz frische Institution. Und sie habe ich getroffen beim Flanieren, zu Beginn meines Flanierens. Und dann sagte sie, hallo Mensch, richtig schön. Musst du auch da lang? Und da, tatsächlich musste ich auch da lang. Also richtig nett, dachte ich mir erstmal. Jetzt laufe ich da mit und spreche mit denen so, ne? Wie ist die Messe? Wie nimmst du das wahr? Sie kommt ursprünglich auch, glaube ich, aus der Veranstaltungsbranche, aber außerhalb von Spielen, ihre Perspektive auf die Messe kennenzulernen. Super spannend. Und dann merkte ich aber, hoppala, diese Person ist nicht nur super sympathisch, sondern offenbar auch sportlich. Was die für ein Tempo da reingelegt hat in ihren Schritt dann plötzlich, bei dem ich dann sofort intuitiv mitgelaufen bin. Ich habe quasi wie so ein Tachometer die Geschwindigkeit angenommen und merkte beim Laufen, während sie mir was erzählte, großer Fehler. Jetzt muss ich schon an meinen Sprittank ran, der eigentlich für Samstag, Sonntag geplant war. Und so ging ich quasi schon geschwächt in die Woche hinein. So.
Ja. Fühle ich.
Ja.
Ich habe ja, ich meine, das ist direkt ein Übergang zu meiner Historie mit der Gamescom, weil das ist immer sehr abhängig davon, in welchem Rahmen man auf der Gamescom unterwegs ist, wie man sich da so fortbewegt. Also ich bin auch sehr gespannt, deinen Background zu hören. Bei mir war es so, ich bin mir relativ sicher, zu 90%, dass ich das erste Mal 2011 auf der Gamescom war. Also das ist wirklich schon sehr lange her. und war dann privat, ich glaube, jedes Jahr da eigentlich, vielleicht mit irgendwie einer Ausnahme oder so, immer mit eigentlich auch wechselnden Freundesgruppen, die immer mal so gewachsen und geschrumpft sind und neue Leute dazugekommen. Das war immer super schön. Ich hatte die klassische Erfahrung von, wir haben uns dann immer irgendwelche komischen Unterkünfte geteilt mit viel zu vielen Leuten auf viel zu wenig Raum. Ich erinnere mich an ein Jahr sehr, habe ich gerade neulich mit Freunden drüber geredet, haben wir reminisziert, ist auch schon über 10 Jahre her. Aber wir erinnern uns sehr genau an diese Unterkunft, die quasi nur ein Schlafzimmer war. Und dieses Schlafzimmer war ein Doppelbett und dann noch irgendwie so eine Art Hochbett, also nicht wirklich ein Hochbett, aber so ein kleiner Loft halt ja. Eingelassen irgendwie oben. Und da waren auch noch so Matratzen. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Leute wir waren. Ich weiß nur noch, dass wir uns das Doppelbett für 2 Leute zu viert geteilt haben.
Moment, das Doppelbett zu viert? Ja. In welchem Jahr sind wir da? Nee, also das klingt so, als wäre es jetzt richtig wichtig, aber wo sind wir da?
Das war vielleicht 2013, Wahnsinn. 14, 15, irgendwie in dem Dreh. Ja, und ich glaube, es war 2015. Ich glaube, wir hatten nachgeguckt, weil wir noch ein altes Foto gefunden
aber
haben.
Aber privat warst du da zu dem Zeitpunkt?
Ja.
Wahnsinn.
Ja, ja. Und da sind wir eng zusammengewachsen. Ich glaube, das ist ein Erlebnis, was viele Leute, die in größeren Gruppen fahren, immer mal wieder hatten. Aber wir haben jedenfalls zu viert in diesem Doppelbett geschlafen und irgendwie dann nochmal 5 Leute oben auf diesem Loft und ich weiß es doch auch nicht. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und dann habe ich ja auch Game Design studiert. Das heißt, da war ich dann auch immer noch mit Studienkollegen unterwegs, weil da haben wir dann auch angefangen, Tickets zu bekommen für die Fachbesuchertage. Das war dann natürlich immer ein richtig schönes Goodie, weil dann ja auch die Messe von Jahr zu Jahr voller wurde zu der Zeit, weil sie immer mehr und mehr Tickets verkauft haben. Und dann war halt der Mittwoch als Fachbesuchertag extrem sexy einfach. Und dass man dann durch das Studium die Fachbesuchertickets gekriegt hat, war hat einen auf jeden Fall motiviert, weiter hinzufahren, obwohl es immer voller wurde. Und dann bin ich ja ab dann, nicht jedes Jahr, aber in mehreren Jahren mit GameStar da gewesen. Also rein beruflich. Und da hatte ich halt eine vergleichbare Erfahrung wahrscheinlich wie du mit der Heise-Bühne, weil ich sehr, sehr viel auf unserer Bühne festsaß. Beziehungsweise in dem einen Jahr hatten wir so eine Streaming-Kabine, so ein kleines Haus quasi gemietet, von dem aus wir gestreamt haben. Und danach hatten wir dann immer große Bühnen, die auch immer größer geworden sind. Und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht, weil ich Bühnenmoderation total cool finde. Ich finde es wunderschön, sowas mal live zu machen und auch direkt live Publikum zu haben und Leute zu haben, die danach zu einem kommen mit einem Quatschen und so. Und halt auch wechselnde Gäste am Tag zu haben, das hast du ja auch bei dir auf der Bühne, die halt zu einem vorbeikommen, Leute, die man vielleicht schon kennt, aber nie live getroffen hat oder Leute, die man vor langer Zeit mal live getroffen hat und so. Irrsinnig cool an sich, aber der Druck ist Wahnsinn. Also was das für ein Tempo ist, in dem man da irgendwie die Talks runterreißen muss. Und dazwischen hatte ich dann, es war so ein bisschen von Jahr zu Jahr unterschiedlich, aber auch oft noch Termine im Pressebereich, man dann halt Dinge anspielen konnte oder Interviews geführt hat. Das heißt, da hatte ich die Situation von, ich bin so viel hin und her gerannt, also wirklich gerannt, weil ja die Laufwege zwischen den Hallen teilweise gigantisch sind. Und dann bin ich manchmal, je nachdem, wo wir halt in dem Jahr unsere Bühne hatten, bin ich halt ewig lang. Also ich wusste, ich habe irgendwie einen Termin und ich wusste, ich muss 1/2 Stunde früher los und mich trotzdem beeilen, weil bis ich da bin, ist halt 1/2 Stunde vergangen. Und dann bist du halt gerannt. Und während ich gerannt bin, habe ich in meinem Kopf die nächste Moderation geschrieben, weil die natürlich noch nicht fertig war, weil ich habe halt 5, 6 Moderationen am Tag gemacht und habe da vor den Tag schon 5, 6 Moderationen gemacht und habe nachts im Hotel Moderationen geschrieben und Sachen getippt und Artikel eingebucht und alles gleichzeitig, also 5 Dinge auf einmal gemacht. Das war eine Erfahrung, sagen wir mal so. Und seit ich dann nicht mehr bei GameStar war, war ich tatsächlich nicht mehr auf der Gamescom. Also die letzten 2, 3 Jahre. Nee, die letzten 2 Jahre. Und jetzt dann das erste Mal im Rahmen von The Pod wieder. Und habe da gesagt, dieses Jahr, weil das so lang her ist, versuche ich mal wieder die so quasi Besuchererfahrung zu machen. Also ich mache mir fast keine Termine. Ich habe nur 2, 3 Termine am zweiten Tag gehabt. Und lauf einfach wirklich mal wieder durch die Hallen, entspannt, und guck mir die Sachen an. Toll. Und guck, was hat man eigentlich für eine Erfahrung als Besucher, so 2026?
Ja, toll, ich gönn's dir von Herzen. Alleine, was du da erzählt hast, das ist ja wirklich ein knochenhartes Programm gewesen. Was du eben erzählt hast, diese Vermengung von Bühnenmoderation und dann, das wollte ich nämlich auch noch fragen, auch noch Termine im Pressebereich, im Businessbereich, wo man dann auch noch anspielen und mit Leuten reden muss und dann wieder dahin zurück ein, das ist schon krass. Zumal, und das kann man ja nochmal betonen, die Bühnen, die die Kolleginnen und Kollegen von der GameStar dann jedes Jahr bauen, bis heute ja, die sind ja wirklich beeindruckend groß. Und es wird ja immer größer, wie du auch gesagt hast. Und es wird ja auch per Video-Livestream und was auch immer in die Welt hinausgegeben. Das heißt, und das ist der Unterschied zu meiner Heise-Bühne, du weißt ja auch, wenn du da oben sitzt und jetzt mal einen schwachen Moment hast, dann weißt du, das sehen jetzt nicht nur die Leute, die jetzt gerade vor der Bühne stehen, sondern die ganze Welt guckt gerade zu. Und das ist natürlich auch nochmal ein Druck, den habe ich bei der Heise-Bühne nicht, wo ich da rumlaufe. Wir haben uns ja da gesehen, können wir auch noch erzählen, aber das ist ja eine ganz kleine Bühne, sonst würde ich das auch nicht machen, wenn das so eine Tastaturwerfbühne zum Beispiel wäre. Das ist ja eine ganz kleine Bühne, auch so eine Laufbühne eher, das heißt, die ist so konzipiert, dass auch Menschen dazukommen, die keine Ahnung haben, was da gerade für ein Programm läuft, dann setzen die sich auf so Pappschuber und dann können sie auch wieder gehen. Andere kommen gezielt fürs Programm, aber es gibt keinen Livestream, es gibt keine Videoaufnahme und das macht es so angenehm, weil wenn ich dann wirklich mal merken sollte, gerade letztes Jahr wurde ich krank ab Samstag und dann habe ich wirklich mit Fieber moderiert noch Samstag und Sonntag, da habe ich dann gedacht, okay, also das ist jetzt gerade vielleicht nicht meine A-Klasse, was ich hier moderationstechnisch auffahre, aber ich kriege das schon irgendwie charmant über die Bühne und am Ende sehen es halt jetzt 40 Leute so, aber nicht 8 Millionen wie bei dir, wenn du nein, etwa, ich kenne die Zahlen nicht. Aber ne, du weißt, was ich meine. Minus. Der Druck quasi, immerhin der, ist weg bei mir. Ja,
ja, das ist wirklich, das ist auch was, was man, glaube ich, unterschätzen kann vorher, dass man ja eigentlich moderiert auf eine komplett unterschiedliche Art, je nachdem, was das Outlet ist. Und in dem Fall ist halt die Situation, man moderiert für die Leute direkt vor der Bühne, man moderiert für den Livestream, man moderiert für das VOD. Und man moderiert eigentlich auch für den Podcast, weil das auch noch als Podcast produziert wird. Und in jedem Fall moderiere ich eigentlich komplett anders. Und so musste ich halt versuchen, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Und Gott, ich weiß auch noch, in dem letzten Jahr, was ich noch mit GameStar da war, war, glaube ich, mein allererster Talk auf der Bühne, direkt am Anfang, einer mit 7 Leuten.
Ach komm, also jetzt mal ehrlich, wer organisiert denn einen, also Entschuldigung, aber einen Talk mit 7 Leuten, also das ist
nein,
schon.
Nein, das hatte einen Sinn, das so. War wegen Ziff 7, war das so ein Gimmick quasi, okay. Dass halt 7 Ziff-Leute eingeladen wurden.
Du, wie
wurden.
Ist es denn bei Battlefield 1942, stellt ihr dann 1922 Menschen auf die Bühne als
ich Geld? Moderiere dir das alles weg.
Alles
ich
klar.
Moderiere dir mit über 1900 Leuten, moderiere ich dir alles weg. Nee, das war, hat auch richtig Spaß gemacht, aber halt wirklich auch furchtbarer Einstieg einfach, weil man denkt sich so, oh, die fuck. Leute. Also wirklich, so das kann man mal machen, wenn man halt gut vorbereitet ist, aber halt nicht so direkt am Anfang und man weiß so, der Tag ist noch lang, weil normalerweise würde man sich danach hinlegen und denken, ja, das war eine Herausforderung, aber stattdessen musste ich direkt danach halt 10 Minuten später oder so meinen nächsten Talk machen und hatte den noch nicht geschrieben und war so, oh mein Gott.
Ohne Witz, das sind Moderationsrunden, da wirst du zum Raucher. Da gehst du danach raus und sagst, Leute, habt ihr irgendwas für mich? Ich muss rauchen.
Ey, 100%, aber ich hätte ja leider nicht mal Zeit gehabt zu rauchen, weil dafür hätte ich die Halle verlassen
auf
müssen.
Der Bühne als Kunstact, dann ist das gedeckt, dann ist das möglich. Ja, also abgefahren. Ich hänge mich da mal kurz unter mit meiner Messehistorie. Den einen Teil habe ich ja schon erzählt, das ist jetzt heute aktuell quasi. Also keine Ahnung, ob das nächstes Jahr wieder passiert, aber die letzten 5 Male jetzt als Moderator an der Heise-Bühne, ganz süß, hab da ein kleines Programm auch mit auf die Beine gestellt. Die Bühne selbst dreht sich eigentlich um das große Thema Berufsberatung und Karriereeinstiege. Ist auch eine tolle Idee zu sagen, hey Leute, wenn ihr gerade auf dem Weg seid, einen Job zu suchen und keine Ahnung habt, was für euch sein könnte, hier ist das Programm für euch. Da gibt's Vorträge, da gibt's Elevator-Pitches von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die sich vorstellen wollen. Es gibt aber auch 16 Interviews mit Leuten aus der Spielebranche, um diese Jobs vorzustellen, die ich organisiert habe und auch führe. Die Elevator-Pitches moderiere ich nur an und sowas. Und es ist natürlich auch für Leute, die in einem Job sind und unglücklich damit sind. Und damit kommt dann schon so ein Publikum, was so grundauf sympathisch ist, finde ich, weil die so mit so einer Neugier an die Bühne herantreten. Die hoffen auch wirklich, was zu erfahren und Einblicke zu bekommen. Das ist so eine ganz schöne Atmosphäre. Das sind nicht so Ja, wie sage ich das jetzt? Das sind jetzt nicht so 13-jährige Peterchens, die da hingehen und sagen so, schmeiß mir eine Tastatur ins Gesicht, ey, du Lulatsch. Oder ich hau dir auf die Fresse. So, das ist, so stelle ich mir das vor, so läuft es in den großen Hallen. Also, ja, ich hoffe, die Leute wissen, wie ich das meine, aber es ist eine relativ entspannte Stimmung und das finde ich da sehr schön daran. Und ich habe drumherum auch keine Termine. Ich habe halt 8 Stunden Bühnenprogramm jeden Tag, das ist schon viel, aber danach kann ich halt einfach rumlaufen, wie ich möchte. So, das ist heute, aber früher war es ja anders, denn mit, ich glaube, das erste Mal Gamespilot war. Das Gamespilot war das Projekt vom Moviepilot von dieser Filmseite. Die haben da eine Spieleseite bemüht. Oh, stimmt gar nicht. Mit Gamona, meinem ersten Arbeitgeber, war ich auch schon auf der Gamescom. Und mit GamePro dann natürlich zuletzt auch. Und da habe ich das klassische Gamescom-Redakteursleben geführt, was ganz viele Kolleginnen und Kollegen kennen, was du in Teilen ja auch noch zusätzlich zur Bühne durchmachen musstest. Und zwar bekommst du am Anfang der Woche meistens dann von deinem Chefredakteur oder der Chefredakteurin einen Kalender in die Hand gedrückt, ausgedruckt oder digital, was auch immer. Und dann siehst du schon, der ist voller farbiger Panelblöcke. Und dann siehst du, jeder Block hier in dieser Woche steht für ein Interview im Businessbereich, für eine Anspielsession irgendwo. Da muss ich jetzt hin. Und dann war der Alltag immer so, dass es ab 9 Uhr morgens oder was bis spät Nachmittag ich von Termin zu Termin zu Termin geeilt bin, Spiele angespielt habe, mit Leuten gesprochen habe, die da irgendwelche Spiele entwickelt haben und in der Zwischenzeit zwischen den Terminen und auch nachts Artikel dann schreiben musste, so Previews und so ein Kram, die dann online direkt hochgeladen wurden. Und das war die erste Phase meines Gamescoms-Lebens, der Alltag. Und das war knallig, also das war wirklich anstrengend. Aber ich muss sagen, und da bin ich gespannt, ob du auch mal so eine Begegnung hattest, das war zu einer Zeit, da war ich ganz frisch in dieser Branche drin, in der Welt des Spielejournalismus. Und da war das alles auf eine ganz naive Art und Weise so aufregend. Ich weiß zum Beispiel, und das ist jetzt ein bisschen unangenehm, falls die Person das hört, aber es ist schon lange her, ich war dann auch so starstruck von Leuten, die ich bis dahin nur aus dem Fernsehen zum Beispiel kannte. Und da meine ich natürlich die Leute von Game One damals, die bei MTV liefen. Und dann weiß ich noch, oh, das habe ich glaube ich noch nie irgendwo öffentlich erzählt. Und das ist richtig unangenehm, weil ich habe letztens erst mit ihm eine ganz normale Moderation gemacht und da war es super entspannt zwischen uns, weil er davon nichts mehr weiß, aber ich erzähl's. Dann standen wir da irgendwo bei einer dieser ersten beruflichen Gamescoms von mir auf so einem Parkplatz im Gamescom-Areal, da war gerade eine Pause oder was und dann kam Etienne Gade vorbei und der ist ja, ne, wie gesagt, bekannt, Moderator, damals Game One, heute Mitgründer von den Rocket Beans, ist ein bunter Hund. Die Menschen kennen ihn, faszinierender Charakter. So, und ich fand den ja unter anderem ganz toll damals, also vor jetzt über 10 Jahren war das. Und dann kam er und kannte jemanden aus meinem Kreis. Und dann führte die Person ihn in unseren Kreis. Er stellte sich vor, höflich wie er ist. Und das ist jetzt, Geraldine, der wichtige Moment gewesen, weil jetzt hast du die Gelegenheit, wenn du da eine bekannte Persönlichkeit hast und du bist selbst nicht bekannt, ein normales Gesprächsniveau zwischen euch zu etablieren, indem du sagst, hallo, in meinem Fall, mein Name ist Tom Schott, freue mich, Sie kennenzulernen. So, irgendwie so, keine Ahnung. Was ja. habe ich gesagt, als der Kreis an mir ankam, um mich vorzustellen? Ich sagte, hallo, ich bin Dominik und ich bin großer Fan. Das ist das Schlechteste, was du sagen kannst. Erstens, Vornamen falsch gesagt, das ist schon falsch gewesen. Und zweitens, sich als Fan vorstellen, ist das Schlechteste, was du machen kannst, wenn du anschließend ein normales Gespräch führen möchtest. Und das war so. Und er ist dann auch sehr schnell gegangen. Und das war so ein Moment. Und ich möchte nur einen zweiten teilen. Und dann schiebe ich dieses Gesprächskabinett zu dir rüber, ob du ähnliche Erfahrungen auch gemacht hast mit so zum Beispiel bekannten Personen. Es gab damals auch in dieser Zeit, es könnte sogar dieselbe Gamescom gewesen sein, da gab es eine Vorstellung der Wii U oder irgendwo, ich glaube, die neue Wii U, irgendwie sowas. Und man konnte, also die wurde nicht vorgestellt, aber man konnte ein Spiel spielen für die Wii U. Und das war einer meiner allerersten Pressetermine auf der Gamescom. Und dann saß ich da in so einer Booth bei Nintendo, alles sehr aufregend, Namen, die ich nur aus meinem Kinderzimmer kannte. Plötzlich waren die alle mit mir da rum. Natürlich auch fremde Journalistinnen und Journalisten, wo ich dachte, um Gottes Willen, alle gucken auf mich und warten auf den Fehler. Ich werde es jetzt richtig toll machen. Und dann passiert etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe, nämlich ich sollte selber spielen. Ich dachte, es wäre eine Präsentation, aber ich musste auch selber spielen. Und dann bekam ich dieses Wii U Essenstablett in die Hand, diesen Controller. Und dann dachte ich mir, jetzt fake ich das einfach, weiß ja kein Mensch, dass ich keine Ahnung von Nintendo-Geräten habe. Und dann stand, ich werde das nie vergessen, Geraldine, auf dem Monitor eine dicke Einblendung und da stand Press ZR. Was ist denn jetzt ZR, Leute? Ich kenne Dreieck, X, Kasten und Kreis, vielleicht noch R3, aber was ist denn ZR? Und dann habe ich das Beste gemacht, was man in der Situation machen kann. Ich habe mich geräuspert, um die Aufmerksamkeit auf die Audioebene zu lenken und habe alle Tasten gedrückt.
Oh.
Ja, wirklich, wie so ein Sandwich, wo die Soße so rausläuft, habe ich das Ding in die Hand genommen und alles gedrückt. Das klappte natürlich. Problem ist, ich wusste immer noch nicht, was ZR ist, weil ich einfach alles gedrückt habe. Das war ganz schlimm, Geraldine. Ich bin ganz kraftlos, wenn ich nur dran zurückdenke.
Oh mein Gott. Das klingt wunderschön. Ich liebe derartige Geschichten von dir. Es erinnert mich auch gerade ein bisschen an die Zahnarztgeschichte, die du mir bei dir auf der Heisebühne erzählt hast.
Dazu die Zahnarztgeschichte? Moment, was ist passiert?
Ja, wir kommen noch
dazu. Okay, alles klar.
Aber ich finde den Moment sehr stark, einfach alle Tasten zu drücken. Ich habe versucht, richtig leise gerade zu tippen, während du das erzählt hast, weil ich gucken wollte, wofür ZR eigentlich steht. Weil ich weiß zwar, wo ZR ist, aber ich habe keine Ahnung, wofür das steht. Ich gucke immer noch.
Also es gibt ihn auf jeden Fall. Das ist
okay, es hat keine Bedeutung.
Ja.
Gut.
Also wer weiß das schon? Das war damals, wie gesagt, ich dachte ja auch noch, die schmeißen mich jetzt raus, weißt du, wenn die sehen, ich weiß nicht, wo ZR ist. Ich hatte ja keine Ahnung, wie das läuft. Hat ja super Respekt vor dieser Veranstaltung. Aber ja.
Oh, richtiger Power-Move, aber das respektiere ich.
Aber hast
einfach
du
alle Tasten zu drücken. Ja.
Hast du aber auch sowas mal, um dann nochmal, auch wenn es unangenehm ist, dahin zurückzukommen, so einen Etienne-Moment auch mal gehabt, wo du eigentlich cool sein wolltest und dann kam aber jemand in diesen Gesprächskreis oder was auch immer aus der Branche oder drumherum, wo du dann richtig verkackt hast? Hast du sowas mal erlebt?
Also ich meine, ich hatte auf jeden Fall in den Anfangsjahren hatte ich auch Momente, wo ich Leute getroffen habe, gerade auch aus dem Bereich so von Game One und so, wo ich schon auch ein bisschen aufgeregt war und dachte, boah, das ist schon krass so. Ja, die sind ja schon ein bisschen krasser als ich, was im Nachhinein immer lustig ist, weil ich die jetzt halt auch, also viele von denen halt auch richtig gut kennen und auch schon x-mal mit denen geredet habe und die mich auch gut kennen. Und das ist halt, irgendwann wird das absurd. Aber ich hatte das auf jeden Fall auch. Ich kann natürlich sagen, ich bin immer extrem cool geblieben, habe immer extrem Eindruck gemacht, werde entsprechend auch keine Namen nennen, damit ich nicht im Nachhinein meine Coolness noch verrate.
Stark, sehr gut.
Ja, aber ich hatte auf jeden Fall mal den Moment, ich glaube, das habe ich aber auch schon öfter erzählt, ich hatte mal den Moment, wo ich Todd Howard getroffen habe.
Oh!
Ja, und das war schön, weil das war in dem Jahr vor Starfield, also dem Jahr, in dem Starfield rauskam.
Ja.
Ja, also in dem Jahr, in dem Starfield auf der Messe war auf jeden Fall.
Ja.
Und habe da einen Termin für Starfield gehabt, aber nicht mit Todd Howard eigentlich, sondern einfach so einen normalen Präsentationstermin, auch kein Anspieltermin. Und
vielleicht ganz kurz reingeschoben für alle, die jetzt ganz zufällig hier an dem Podcast hängen geblieben sind, quasi das Gesicht von Bethesda, um das vielleicht noch dazu gesagt zu haben, damit man den zuordnen kann. Der Name, finde ich, klingt wie, also ich muss bei Todd Howard immer dran denken, wenn ich eine Kröte in einem Märchen, die so einen Hut trägt, wenn ich der Namen geben würde, würde ich die Todd Howard nennen, wegen Toad und Todd, weißt du? Aber das nur am Rande.
Ja, das wäre auch so eine Kröte, die dir was verkauft.
Ja.
So eine Händlerkröte.
Und damit sind wir wieder beim Thema, fantastisch.
Auch für alle, die sich das vielleicht nicht vorstellen können, wenn wir immer Pressebereich sagen, der Pressebereich, also zumindest das Herzstück davon, wo wir meistens sind, um Termine zu haben, das ist eine eigene Halle, das ist aktuell meistens Halle 4 und da ist man dann, kommt man rein und es sieht ein bisschen vergleichbar vielleicht aus mit der Entertainment Area, weil das auch so Booths sind, also auch so große, aus Pappaufstellern bestehende Bereiche, in die man dann reinlaufen kann, wie so kleine Gebäude. Und die sind meistens unterteilt nach Publisher oder nach Entwickler, je nachdem wie groß. Und dann weiß man halt, man hat irgendwie einen Termin für Starfield. Das heißt, man sucht irgendwie das Gebäude für Bethesda oder man hat vorher eine kleine Info gekriegt, wo genau das ist. Die haben dann immer Nummern. Die Nummern sind komplett konfus verteilt. Das heißt, es hilft überhaupt nicht, die Nummer zu wissen. Man muss es trotzdem einfach finden. Und da geht man dann meistens rein, meldet sich vorne an so einer kleinen Rezeption, sagt, für welches Spiel man da ist. Und dann darf man rein, wartet dann meistens in so einem Bereich vorne irgendwie noch und die sind dann meistens irgendwie auch cool aufgebaut und man kriegt vielleicht noch einen gratis Snack oder ein Wasser und man denkt sich, stimmt, Wasser habe ich seit 7 Uhr morgens nicht getrunken, sehr gut. Und dann gönnt man sich ein Wasser und dann wird man irgendwann abgeholt und wird meistens in so einzelne kleine halt gebaute Räume ohne Dach quasi reingeführt, um da entweder ein Interview zu haben oder eine Präsentation oder selber spielen zu können. Und ich bin halt dann rein in das Bethesda-Ding, habe mich da hingesetzt und gewartet und sah wirklich unmittelbar vor mir stehend, ich hätte ihn berühren können, sah ich Todd Howard stehen, der sehr gestresst aussah und in seiner klassischen Lederjacke stand und sich mit jemand anderem, glaube ich, einem Entwickler unterhielt und war kurz ein bisschen aufgeregt und dachte, uiuiui, das ist doch der Todd Howard. Und ich habe kurz überlegt, oh, soll ich jetzt zu ihm gehen und ihn volltexten, dass ich Oblivion so geil finde? Aber ich dachte, Mann, der Mann wird jeden Tag wahrscheinlich 10-mal vollgetextet von Leuten, die sagen, dass sie Oblivion geil finden oder Morrowind oder Skyrim. Und dann muss er immer freundlich nicken. Und da habe ich es nicht gemacht.
Ah.
Und dann habe ich aber eigentlich ja immer noch gewartet auf meine Präsentation. Und ich glaube, mir wurde vorher irgendwie gesagt, in welchen Raum ich gehen soll oder so. Und ich war noch mit einem anderen Kollegen da, der auch einen Termin hatte. Und der meinte irgendwie, ja, ich glaube, wir können schon mal in den Raum gehen. Und lief so vor und riss einfach irgendeine Tür auf. Und ich lief so hinterher und wir stürmten einfach in diese Tür rein. Und wer saß da wieder? Todd Howard, gerade in dem Interview, was gefilmt wurde.
Wie kam er denn in den Raum rein? Moment mal, gibt's da zwei davon? Also ich versuche mir das gerade räumlich vorzustellen. War er eben nicht noch auf dem Gang?
Zeitsprung. Entschuldigung, falsch erzählt. Also,
bist du sicher, dass diese Geschichte exakt so stattgefunden hat?
Oder haben wir uns das nur ausgedacht?
Oder
so Dishonored-artig
über Kanalisationswege ist er da plötzlich reingeschlupft. Nee, ich glaub dir das. Ich dachte nur kurz, wow, interessant. Erzählen Sie weiter.
Nein, haben wir sie hier nur hinters Licht geführt. Ja. Ihr, Jonathan Frakes. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn gesehen, habe mich dagegen entschieden, mit ihm zu reden. Okay. Dann verging noch ein bisschen Zeit und dann haben wir halt immer noch gewartet und dachten, nanu, wir werden gar nicht abgeholt. Mein Kollege meinte, komm, wir gehen einfach schon mal rein. Wir rissen die Tür auf und wer saß da in dem Interview, was gefilmt wurde? Todd Howard. Und starrte uns kurz einfach mit einer absolut undefinierbaren Expression an und wir meinten nur so, oh, Entschuldigung, und liefen wieder raus. Das war meine bisschen unangenehme Erfahrung mit Todd Howard. Ich bin mir sicher, dass er sich daran nicht erinnert, was gut ist. Mhm. Aber in dem Moment war es besonders für mich.
Es geht aber noch. Also ich bin froh für dich, dass das jetzt nicht so ein richtiger Reinscheiß-Moment ist, wenn ich das sagen darf.
Nee,
bei mir war wirklich
schlimmer sein können.
Ich bin ja fast umgefallen, weil das war wirklich unangenehm, aber das geht ja zum Glück noch. Übrigens, wenn ich das auch mal ganz kurz an der Stelle erzählen darf, der Pressebereich, ganz wundervoll, das teile ich jetzt mal mit der Öffentlichkeit und mit dir. Ich finde das richtig toll. Hab ja erzählt, früher war das so, dass ich da rumgelaufen bin, genau was du gerade beschrieben hast, von Termin zu Termin, ganz gestresst, Laptop unterm Arm, kaum jemanden gekannt, mich da so durchgewürgt, alles war schlimm. So, heute muss ich da ja nicht hin, zumindest momentan nicht, weil ich eben in einer anderen Halle bin für die heiße Bühne, das ist so im öffentlichen Bereich und trotzdem, Geraldine, das ist immer ganz toll, laufe ich und da schließen wir chronologisch an die Geschichte mit Ann-Christine an vorhin, weil danach hat sie mich abgepasst, danach begann die Beschleunigung, ich laufe dann immer Mittwochvormittag, bevor was passiert, einmal durch diesen Pressebereich durch und nehme das so in mich auf. Und dann erinnere ich mich an früher zurück, wie ich hier rumgerannt bin. Ich nehme so die Eindrücke wahr und vor allem, und das stelle ich, finde ich ganz, ganz toll, es ist ja jedes Jahr so, dass da auch ganz junge Menschen beruflich schon unterwegs sind auf Presseseite. Die erkennst du mal daran, die haben schon so einen Laptop in der Hand und schwitzen am meisten und haben ganz viel Sorge. Manche haben auch eine Kamera dabei oder was. Und das ist immer so, wie soll ich das sagen, das ist so auf eine Weise so erdend, weil ich mir zum einen denke, guck mal, genauso war ich auch vor vielen Jahren, total neben mir aufgeregt, keine Ahnung, wo es hingeht. Und gleichzeitig ist es auch so inspirierend, weil diese Menschen dann auch so eine Begeisterung ausstrahlen und sich so freuen, einfach da zu sein. Und das ist immer wie so ein Tauchgang nochmal durch so ein richtig schön aromatisiertes Badewasser, in dem vorher niemand war und ich der Erste bin. Und dann nimmst du diesen Geruch noch so mit in die nächsten Tage. Das finde ich immer ganz toll.
Ja, ich mag den Pressebereich auch. Also vor allem, weil man da halt immer dran erinnert wird, doch nochmal einen Schluck Wasser zu trinken.
Ja, ja.
Und manchmal kriegt man sogar irgendwie ein Erdbeertörtchen oder sowas in die Hand gedrückt.
Das ist krass.
Also da spürt man schon das Privileg des Gaming-Journalismus und man fühlt sich fast ein bisschen schlecht und denkt sich, oh, ist das noch moralisch vertretbar, dass ich jetzt hier so ein Erdbeertörtchen annehme, obwohl ich über das Spiel berichte? Kann ich da überhaupt noch objektiv drüber berichten, fragt man sich manchmal. Nee, es ist wirklich immer schön im Pressebereich. Es ist auch immer im Vergleich ein bisschen mehr Ruhe. Da ist schon immer viel los, aber es ist nicht, also da läuft zum Beispiel halt nicht so laute Musik wie in den Entertainment-Hallen. Deswegen ist da immer so ein bisschen Ruhe. Es ist immer angenehm klimatisiert, aus irgendeinem Grund. Also da ist immer viel kühler als überall sonst. Und ich treffe da auch total gern Leute. Also mittlerweile ist es ja auch so, wenn man halt ein paar Jahre schon dabei ist und ein paar Jahre auch auf der Gamescom war, alle 5 Schritte trifft man jemanden. Und das ist dann immer so ein großes Hallo. Und ich war so happy, dass ich dieses Jahr wirklich auch die Zeit hatte, zumindest von meiner Seite aus, Leuten dann in Ruhe Hallo zu sagen, selbst wenn sie vielleicht gerade auf einem Weg zu einem Termin waren. Aber die Jahre davor war das halt so oft so, dass man jemanden getroffen hat, über den man sich tierisch gefreut hat. Und dann musste man immer sagen, oh, ich kann aber gar nicht. Ist so schön, dich zu sehen. Ich muss weiter. Und dieses Jahr habe ich halt wieder zig Leute getroffen, mit denen ich teilweise dann auch mal ein paar Minuten unterwegs sein konnte oder was essen konnte kurz oder so. Und das ist immer schön, im Pressebereich dann auch auf Leute zu stoßen und überrascht zu werden, wer alles da ist.
Ich möchte mich an dieser Stelle öffentlichkeitswirksam, aber hoffentlich erreicht sie ihn auch, entschuldigen bei Heiko Klinge. Ich möchte das kurz erklären. Also wirklich, das war dieses Jahr ein Malheur. Ich hatte so gehofft, ihn auch mal wieder zu sehen. Wir haben ja früher quasi auf so eine Weise zusammengearbeitet, also nicht direkt, aber ich war ja bei GamePro und dann sind wir quasi im selben Gebäude gedacht zumindest. Habe schon ewig nicht mehr mit ihm geredet und ich hätte mal wieder Lust gehabt. Und dann hatte ich das immer so im Hinterkopf, ne, wenn ich so rumlaufe, ich halte mal Ausschau. Wäre schön, einfach mal wieder sich mal ein paar Minütchen zumindest zu nehmen und mal zu quatschen einfach. Und dann, und das war wirklich wie in einem schlechten Film einfach, hatte ich diesen Gedanken so im Hinterkopf. Und dann war wieder, ich glaube Freitag oder so, wieder ein neuer Tag. Ich muss frühst zur Messe. Und wie bin ich zur Messe gereist? Von meinem Hotel aus. Ich war in diesem Premiere in am Perlengraben, also ziemlich gut gelegen, so Innenstadt. Es hat alles heise gebucht, damit habe ich nichts zu tun. Und musste aber immer eine S-Bahn oder eine Straßenbahn nehmen vom Hotel zum Messegelände. Und dann war das schon so ein Freitag, Samstag. Also wir sind auf der Zielgeraden. Die Kräfte sind nicht mehr so wie am Anfang der Woche. Auch die Nerven liegen so ein bisschen blank. Man kennt es, das ist unvermeidlich. Und dann kam ich da an diese S-Bahn oder an diese Straßenbahn ran und dann ging die so auf und dann ist das, was man ja immer so sieht, am Eingangsbereich war alles voll, also alles war voll und du siehst aber auch hinter den Gängen ist noch alles frei. Also die Leute, die stapeln sich am Ausgangsbereich, aber niemand geht durch, um das Ganze zu entschlacken. So, und ich muss sagen, Geraldine, an einem Tag, an dem ich mich im Griff gehabt hätte, hätte ich vorne mit großen Augen und freundschaftlich empathisch zu den Leuten gesagt, ne, Freunde, da passen noch mehr Leute rein, ne? Lasst uns doch alle einfach gemeinsam an die Hand nehmen und einen Schritt zurück in den Wagen reinmachen. Dann passen so viel mehr Leute rein, niemand muss sich da rumdrängeln. Vertraut mir, ihr kommt auch alle rechtzeitig raus. Ne, wollen wir das machen? Und hier ist mein Freundebuch. So, das hätte ich an einem normalen Tag gesagt. Aber da das so Freitag, Samstag war, ging die Tür auf. Und wir haben alle die Szene von Herr der Ringe vor Augen, wie Aragorn diese Tür, die Doppeltür aufstößt und verschwitzt sich da durch die Türen durchzwängt. Das war ich. Ich sehe die Situation, ich analysiere. Hier ist ein Verteilungsproblem und rufe in die Bahn rein. So Leute, jetzt geht aber alle mal nach links und rechts durch. Und die Leute, also es tut mir wirklich leid, und die Leute gucken mich wirklich auch ängstlich an. Es beginnt sich der Pulk aufzulösen und wen sehe ich im Pulk? Heiko Klinge. Und das bedeutet, ich habe leider in diesem schwachen Moment auch Heiko Klinge mit angeschrien. Die Person, die ich ja eigentlich mal entspannt treffen wollte auf der Messe. Und danach haben wir auch keinen Sichtkontakt mehr hinbekommen in der Bahn selbst. Und ich möchte mich wirklich an der Stelle entschuldigen für mein Auftreten an der Stelle. Aber ich finde gleichzeitig auch, ich finde, man kann es verstehen. Es ist vielleicht nicht der korrekte Ton für diese Menschen gewesen. Gleichzeitig, ganz ehrlich, wie schwer ist es? Warum können sich die Menschen nicht in der Bahn verteilen, wenn sie sehen, da ist ja noch Platz? Geraldine, stelle ich mich an oder ist das in Ordnung?
Ich bin viel zu wütend, gerade darüber nachzudenken, warum ich noch nie dein Freundesbuch in der Hand hatte. Ich hätte mich doch da auch eingetragen.
Ja, aber findest du, ich habe überreagiert? Also ist doch nachvollziehbar, oder? Du musst
also
mich jetzt
die
stützen.
Die Person, der du dein Freundebuch gegeben hättest, würde dich stützen. Aber da das nie passiert ist, bin ich nicht auf deiner
Gut,
Seite. Nein, du hast recht. Du hast recht. Ich hatte auch ein paar stressige Hinfahrten. Ich hatte am letzten Tag hatte ich, also ich war ja dieses Jahr nur 2 Tage da, die Jahre davor war ich ja beruflich tatsächlich auch mal jeden Tag da, wie du. Es ist so krass. Ja. Also das macht einen fertig. Aber am Donnerstag dieses Jahr, mein Hotel war nicht so super günstig gelegen, deswegen wollte ich mir eigentlich ein Uber nehmen zur Messe, weil das war eigentlich mit dem Auto überhaupt nicht weit weg, aber das war total blöd verbunden mit den Öffentlichen. Und ich wollte mir ein Uber nehmen und stand vorm Hotel und habe mir eins gerufen und dann schrieb mir der Uberfahrer und ich habe keine Ahnung, ich habe dazu auch gar nichts gefunden, ob das überhaupt stimmt, aber der Uberfahrer, der eigentlich schon auf dem Weg zu mir war, schrieb mir dann auch wirklich nett und hilfsbereit, er kann mich jetzt eigentlich doch gar nicht abholen, weil gerade wäre irgendwie eine großflächige Polizeisperrung um die Messe und da ist kein Durchkommen, man kommt nicht zur Messe gerade. Und dann habe ich ihm halt zurückgeschrieben und meinte, so geht irgendein anderer Eingang.
So, du Arsch, du hörst mir jetzt mal zu. Du fährst jetzt hier an die Messe ran. Das war doch bestimmt der Wortlaut. Wenn du jetzt sagst ja, dann ist meine Aktion nicht mehr ganz so schlimm.
Nein, nein, ich habe sehr höflich gefragt, ja. Geht ein anderer Eingang? Und er hat gesagt, nee, ist alles zu. Und dann habe ich gesagt, okay, danke. Und dann musste ich die Fahrt stornieren. Und dann habe ich gedacht, ja, super. Ich habe dann auch noch mal, ich habe auch geguckt und habe halt nichts dazu gesehen, dass da wirklich eine Polizeisperrung war. Aber es wird schon gestimmt haben, wer weiß. Ja. Ich war wahrscheinlich zu einer blöden Zeit, wollte ich da gerade hin. Und habe dann gedacht, okay, ja gut, dann muss ich mit den Öffentlichen fahren. Und mit dem Auto hätte das, ich glaube, 12 Minuten gedauert. Ja. Und dann guckte ich auf die Öffentlichen und es lag möglicherweise auch an der Sperrung und auch daran, dass S-Bahnen nicht gefahren sind an der zur Zeit der Gamescom, Stammstrecken gesperrt waren und so weiter. Aber ich hätte 50 Minuten gebraucht.
Wow.
Und ich sage, ich hätte, aber die Antwort ist, ich habe, denn ich hatte ja keine andere Wahl.
Nein.
Und dann bin ich mit den Öffentlichen gefahren und es war so unangenehm. Es war wirklich auch nur Busse, nur Ersatzbusse. Ich bin rein mit Ersatzbussen gefahren und die ganze, also die komplette Erfahrung inklusive schreiende Kindergartengruppe, Leute, die extrem laut telefonieren, Leute, die laut Musik hören, weil sie das Konzept von Kopfhörern nicht kennen, und nicht auffindbare Haltestellen von Ersatzbussen. Das komplette Programm, 50 Minuten verschwendet von meinem schönen Messetag und bin völlig am Ende da angekommen. Ich hätte auch gern jemanden angeschrien, habe ich aber nicht.
Ich hatte auch so einen Moment, gut, dass ich davon auch kurz mal hier erzählen kann, weil da bin ich auch sehr stolz drauf, was da passiert ist, wie ich dann da mich durchgearbeitet habe. Wir sind im letzten Drittel erneut der Messewoche. Es war, glaube ich, der Donnerstag. Was bedeutet, dass es nicht im letzten Drittel war, jetzt egal. Also es war der Donnerstag. Ich weiß es nämlich noch, weil es war der einzige Tag in der Woche, in der es über 30 Grad hatte. Und selbstverständlich fällt an diesem Tag auf meinem Rückweg von der Messe um 18.30 Uhr oder so die S-Bahn aus, von der ich gerade schon erzählt hatte, in der ich rumgebrüllt habe, weil es einen Unfall gab. Und das bedeutete, ich musste die 45 Minuten zu Fuß ins Hotel zurücklaufen. Ich hätte auch andere Möglichkeiten gehabt, Ersatzbus oder ein Taxi. Aber genau, was du erzählt hast, das wollte ich nicht, dass ich mich in eine andere Situation begebe, in der auch wieder so eine Reizüberflutung stattfindet, nach so einem Arbeitstag. Nee, und dann bin ich gelaufen und dann habe ich mir noch gedacht, Geraldine, ich belohne mich quasi irgendwie für den Tag und suche und schaffe mir selbst ein Highlight und hole mir noch auf dem Weg beim Dönermann so einen Döner, dass ich dann im Hotel essen kann. So. Und dann, das war ein Fehler, die erste Dönerbude, in die ich rein bin, da knallte mir schon ein Schild entgegen auf Kopfhöhe, auf dem stand Cash Only. Da wurde ich schon wieder sauer, Geraldine, weil ich genau weiß, die hinterziehen hier Steuern. Das ist doch Quatsch. Warum kann ich hier nicht mit der Karte zahlen? So, dann bin ich da rausgegangen. Du merkst, es war nicht ausgeglichen. Da war ich schon neben mir. Und dann bin ich in einen anderen Dönerladen rein. Die waren super nett. Richtig nett, haben mir einen richtig leckeren Döner gebaut. So, dann packe ich den in meinen Rucksack und hab dann, weil ich klug bin, so einen kleinen Schlitz im Rucksack offen gelassen, damit der Döner so ein bisschen durchziehen kann, weil damit der nicht in diesem Hohlraum im Rucksack alles verpestet. So, dann lief ich meine 45 Minuten bei 30 Grad, gehe hoch in mein Hotelzimmer, völlig fertig, dusche zuerst, weil ich wirklich ein Wasserfall war, öffne dann erst den Rucksack und rieche plötzlich eine Geruchswelt. Es war wie eine Reise in die innersten Höllenkreise, verwestes Wildschwein, alte Bananen, Obst, das lange gefallen und nie aufgehoben wurde. Das war die Geruchswelt, die mir entgegenschlug. Es war ein Fehler, das Ding im Rucksack zu haben bei 30 Grad mit nur einem Mini-Luftschlitz und ihn nicht rauszuholen, als ich im Hotel angekommen war. Ich hab's dann gegessen, aber ich kann dir sagen, ich hatte wirklich Angst, daran zu sterben. Das war echt nicht gut. Der Rucksack riecht übrigens immer noch nach Döner, mittlerweile über eine Woche später. Das war eine Katastrophe, aber er war lecker. Immerhin, aber die Geruchswelt drumherum, du, da habe ich kurz gedacht, ich werde hier ohnmächtig.
Was hast du gerade so poetisch erzählt? Ja. Ich habe richtig Gänsehaut.
Also
wie du gerade die Geruchswelt in Worte gekleidet hast, da ist mir richtig anders geworden. Ja. Ich habe richtig Herzklopfen gekriegt.
Ja, wirklich. Ja, sehr schön. Gut, ich auch. Guck mal, und da kann ich noch direkt was anderes dich fragen und was erzählen. Apropos Hotel, wie warst du denn dieses Jahr eigentlich untergekommen? Vielleicht hast du schon gesagt, ich habe es überhört, aber wie hast du in Köln genächtigt?
Ach Gott, ja, die Geschichte habe ich schon kurz erzählt in der Runde mit André und Sebastian und Jochen zusammen. Aber ich kann sie hier noch mal kurz erzählen.
Sehr gerne,
erzählen.
Ich weiß von nichts.
Es war ein Drama, weil ich habe relativ kurzfristig mit André zusammen entschieden, dass ich auf die Messe fahre. Und deswegen war halt die Auswahl einfach sehr gering nur noch für Unterkünfte. Und wir haben dann eine gefunden. Und die war, wie gesagt, eigentlich jetzt nicht super weit weg von der Messe, aber halt irgendwie blöd angebunden. Und wir haben da halt ganz normal gebucht und es war alles ganz normal. Und ich habe eine halbwegs normale Hinfahrt sogar gehabt mit dem Zug, weil ich ja jetzt neuerdings gar nicht weit weg von Köln wohne. Und das war wirklich die kürzeste Fahrt, die ich jemals nach Köln hatte. Es war so angenehm. Früher von Berlin aus bin ich ja, es war eine Weltreise.
4,5 Stunden oder was, ja.
Oh, das war wirklich, also von Berlin aus, ich habe mal gefühlt den ganzen Tag unterwegs. Ja. Also in meiner Erinnerung bin ich da wirklich durch den Limbus der Hölle marschiert. Von München aus ist es halt auch nicht wirklich kurz, da fährt man auch ein paar Stunden. Aber dieses Jahr war es halt wirklich halbwegs okay und es gab nur die üblichen Verspätungen, nichts Ungewöhnliches. Und ich bin halt abends angekommen, habe abends noch was gegessen in der Stadt und bin dann zum Hotel gefahren und stellte fest, das Hotel ist ja zu. Und das habe ich halt noch nie gehabt. Ich habe halt noch nie in einem Hotel geschlafen, was halt keine Nachtrezeption hat, weil ich bin eigentlich immer beruflich halt in Business-Hotels und so. Also halt die üblichen Motel One und so Geschichten. Und die haben natürlich immer Nachtrezeption. Und ja, stellte fest, oh krass, okay, das Gebäude hat zu. Und die Rezeption hat logischerweise auch. Und cool. Und habe dann gedacht, ja gut, was mache ich jetzt? Dann habe ich erstmal panisch André geschrieben. Also nicht, weil ich dachte, dass er die Situation lösen kann, sondern einfach nur, damit er sich auch schlecht fühlt, damit ich nicht allein bin in meiner Sorge. Er war auch direkt in heller Panik. Es war auch schon sehr spät. Ich glaube, ich habe ihn auch aus dem Bett geholt.
Wie viel Uhr haben wir da gerade so fürs Gefühl?
Ich glaube schon nach 23 Uhr.
Boah.
Und ich sehe André, wie er aus dem Bett fällt in Panik, weil André ist ja dann auch immer so ultra hilfsbereit. Und will dann immer sofort alles lösen und macht direkt 10 Vorschläge. Und ich habe richtig vor mir gesehen, wie er da in Panik durch die Wohnung gestromert ist. Aber ich konnte dann bei jemand anderem unterkommen einfach. Das war dann gar nicht so ein großes Problem. Ich musste dann nur halt da nochmal hinfahren. Aber es war eine schöne Überraschung auf jeden Fall. Das hieß, ich musste dann am nächsten Morgen nochmal von dem Hotel aus, wo ich geschlafen hatte, zu meinem Hotel zurückfahren, um dann nochmal einzuchecken und von dem Hotel aus dann zur Messe und dann da wieder zurück. Es war ein bisschen bescheuert. Es war auf jeden Fall ein interessanter Auftakt. Und André und ich haben beide schon gesagt, so, wir glauben, dass wir nichts falsch gemacht haben und wir glauben, dass wir keine Informationen dazu hatten, dass man da nachts nicht einchecken kann. Aber falls wir sie doch hatten, wollen wir es nicht wissen. Wir geben die Schuld einfach dem Hotel.
Sehr gut. Ich finde das so, also erstmal gut, dass das dann noch gut gelöst wurde. Auch liebe Grüße an André, falls er das hört. Ist ja wirklich großartig, dass er da also so mitgeholfen hat.
Mitgefiebert
auch. Ich habe da, das ist eine meiner größten Sorgen, dass da keine Person am Nachtschalter sitzt. Und ich habe auch dieses Jahr wieder meine übliche Strategie angewandt, nämlich die Hotelperson, bei der ich einchecke, mehrfach drängend zu fragen, ob wirklich jemand an dem Schalter sitzt und zwar in unterschiedlichen Formulierungen auch. Ich frage immer zuerst, wenn ich schon die Karte habe, wann machen Sie denn zu, den Laden? Ne? Und dann heißt es dann immer, 24 Stunden offen. Und dann sage ich, das heißt, jemand sitzt am Nachtschalter, ne? Alternative Formulierung. Dann sagt die Person, ja. Und dann nochmal zur Sicherheit, quasi nochmal ein Komplexitätsniveau in der Sprache zur Sicherheit einfach, nochmal runter, dann sage ich, das heißt, da sitzt jederzeit jemand und lässt mich rein, auch wenn es dunkel ist. Und dann sagt die Person, ja, es ist wirklich so, vertrauen Sie uns, Sie kommen hier rein. Und dann lasse ich meistens von ab. Aber nett, also höflich, aber das ist echt eine Sorge, weil ich will nicht in Köln gestrandet sein. Ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt, es ist eine okaye Stadt, aber es ist nicht meine Lieblingsstadt. Muss nicht sein.
Nee. Nein. Ich habe ein schwieriges Verhältnis zu Köln, seit ich einmal da ausgestiegen bin, auch zu einer Gamescom und wirklich das Erste, was mich empfangen hat, als ich aus dem Bahnhof rauslief, war ein großer Haufen menschlicher Scheiße.
Also wirklich?
Ja, es war ein Haufen Kot und ich möchte nicht so genau darüber sprechen, aber ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass das Menschenkot war. Das war nicht von einem Hund.
Ich finde das, aber ja, also Köln, es hat auch schöne Ecken, selbstverständlich, Lirum Larum, aber es ist schwer, sie manchmal zu finden. Das ist wirklich krass. Ich muss noch zum Hotel was sagen. Ich habe da eine weitere Sache und da würde mich interessieren, ob du das aus deiner Gamester-Zeit noch kennst, wenn du wirklich längere Zeit auch im Hotel drin warst. Und zwar, ich denke mir, und da bin ich jetzt auch gespannt, ob du mich so ein bisschen erden kannst, ob du mir sagen kannst, ist das normales menschliches Verhalten oder ist das auch schon wieder Quatsch? Ich denke mir ganz oft, wenn ich in so ein Hotel zur Gamescom einziehe, ich brauche auf meinem Hotelzimmer einen Grundstock an Nahrungsmitteln, weil ich nicht sicher weiß, ob tagsüber auf der Messe irgendwie ich die Möglichkeit habe, was zu essen. Oft genug gibt es dann halt eine Brezel für mich tagsüber oder was. Ich habe da nichts in Reichweite. Und deswegen gehe ich mittlerweile immer zu Beginn meiner Gamescom-Woche einkaufen. So, und jetzt kommt's. Und ich bereite schon mal ein Bild vor, Geraldine, dass ich dir dann gleich live schicken werde für deine Reaktion. Du weißt nicht, was auf dich zukommt, aber genau. Ich gehe dann also einkaufen. Dieses Jahr war mein Rewe ja etwa 15 Minuten von mir entfernt, kann man schon gut hinlaufen, funktioniert. Dann bin ich da hingelaufen, wir sind also am Dienstag Nachmittag, bevor wirklich die Gamescom-Woche beginnt, und ich gehe einkaufen. Und beim Einkaufen bemühe ich mich um einen bunten Mix aus Leckereien, ne, was man eben so mag und schätzt, und aber auch Sachen, wo ich sage, da sind Vitamine drin, das ist schon ganz sinnvoll und nützlich, die einfach mal besorgt zu haben. Kann nicht schaden.
Oh mein Gott. So. Und mir fällt gerade was ein, Siebenteils, aber erzähl weiter.
Da kommen wir zu. Und dann habe ich jetzt aber auch gemerkt in mir, Geraldine, durch meine auch veränderte private Situation auf die gute Art und Weise, bin jetzt auch noch bewusster als sonst in der Welt der gesunden Lebensmittel unterwegs. Also habe ich mir bei meinem diesjährigen Einkauf gedacht, Mensch, ich kaufe mir auf jeden Fall auch wieder Bananen. Und eigentlich ist es nur gesund und richtig, wenn ich gucke, dass ich jeden Tag 1-2 Bananen esse im Hotelzimmer, damit ich meine Vitamine bekomme. So, das bedeutet, ich habe mir am Dienstagnachmittag 16 Bananen gekauft im Rewe, hab die dann auf mein Hotelzimmer gebracht und beim Ausbreiten auf diesem Gabentisch, da schicke ich dir gleich ein Foto, merkte ich schon in mir das letzte bisschen Begeisterung für Bananen komplett aus dem Fenster fliegen. Ich hatte gar keine Lust mehr. Plötzlich auf Bananen. Und das hatte zur Folge, dass ich auch die komplette verbliebene Woche keine einzige Banane gegessen habe und dann nach und nach immer reifer werdende Bananen in meinem Hotelzimmer liegen hatte. Und jetzt kommen wir zu dem tragischen Punkt, Geraldine. Irgendwann muss ich ja wieder raus aus dem Zimmer. Was ist, wenn die Polizei holen? Wenn die da 16 überreife Bananen im Hotelzimmer finden? Und ich denke ja dann immer sofort, das ist ja dann schon Verschmutzung, nicht, dass die mich halt da einfach einlochen. So. Und dann deswegen habe ich mir gedacht, Geraldine, am Sonntag, bevor ich abgereist bin, muss ich etwas machen, damit Leuten klar wird, die jetzt hier reinkommen, dass alles in Ordnung ist. Kein Knast, bitte. Und deswegen habe ich Theorien aus dem Environmental Storytelling angewandt und habe folgendes gemacht. Ich habe 15 Bananen in den Mülleimer gelegt, ungeschält, und habe eine Banane zur Hälfte geschält und vor den Mülleimer gelegt.
So. Bist du das Wahnsinn?
Nein, pass auf, es ist super logisch. Die Idee ist nämlich, jetzt kommt ja jemand rein vom Putzpersonal oder was auch immer und die sehen die Situation und sagen, aha, alles klar, er hat sich 16 Bananen gekauft, eine davon wollte er dann essen, hat gemerkt, die ist schlecht. Also hat er alle Bananen in den Mülleimer gelegt. Alles in Ordnung, es hat seine Richtigkeit. Und was soll ich sagen, noch hat mich kein Anruf von Premier Inn erreicht.
Oh mein Gott, ich liebe einfach, wie dein Kopf funktioniert. Ja. Es macht mich immer so glücklich, wenn du mir die normalsten Geschichten eigentlich erzählst und deine komplett insanen Gedankengänge dahinter. So. Aber ich muss sagen, hast du mal This Bed We Made gespielt?
Nee, ich kenne den Titel, aber was ist das nochmal? Das sagt mir was.
Oh, das ist ganz toll. Das musst du eigentlich mal spielen. Das ist so ein kleines Adventure, so ein Story-Adventure.
Ja.
Da spielst du eine Reinigungskraft in einem Hotel in den, oh Gott, ich glaube 50er Jahren war das. Und du erlebst quasi die ganze Geschichte durch Environmental Storytelling, weil du durch die Zimmer gehst und die ganzen persönlichen Gegenstände findest und da sauber machst und so ein bisschen quasi erkennst, was in den Hotelzimmern passiert ist. Und dann passieren auch noch andere Sachen, die man gar nicht verraten sollte. Aber das ist der Hook. Und seitdem ich das gespielt habe, bin ich doch wieder paranoid, was so das Environmental Storytelling von meinem Hotelzimmer angeht, weil eigentlich denke ich mir immer, ach komm, die Putzkräfte, die interessiert das doch gar nicht. Das ist auch nur deren Job. So, die gucken sich das doch gar nicht an und was die bestimmt schon alles gesehen haben. Aber seit ich dieses Spiel gespielt habe und selber noisy as fuck war, weil ich wirklich mir alles angeguckt habe und richtig, richtig neugierig war und absolut keine Privatsphäre respektiert habe in diesem Spiel, denke ich mir jedes Mal so, ja doch, ist schon ein bisschen, hab schon ein bisschen Angst.
Ja, ja, also das ist wirklich, da habe ich viel Schweiß gelassen. Jetzt schicke ich dir noch ganz kurz quasi als Nachklapp diese Geschichte den Gabentisch. Für die Leute draußen,
schickst du mir das?
Auf wenn es in Ordnung ist, auf WhatsApp. Für die Leute da draußen, ich werde das jetzt nicht extra als Kapitelbild noch irgendwo einbauen, aber ich werde das ins Teaserbild quasi reinsetzen. Ihr werdet schon zu Gesicht bekommen. Entweder geht auf die Webseite von Okay Cool, da sieht man auf jeden Fall das große Teaserbild, oder es hat doch geklappt für die Kapitelmarke. Guckt einfach mal. Am Ende ist es einfach ein Tisch mit Essen drauf. Ich schicke das jetzt mal Geraldine. Du kannst ja, wenn du noch Beobachtung hast, das visuell erklären, was du siehst.
Wow.
Na was denn?
Oh wow, nein, ich bin nur neidisch. Das ist, uiuiui, was haben wir denn hier?
Also.
Hast du da eine Packung mit Schinken liegen?
Ja.
Du hast da einfach eine Schinkenpackung.
Ja, was ist denn jetzt daran ungewöhnlich, ehrlich gesagt? Für den Toast? Also ich mein,
wenn du das normal findest, warum lachst du dann?
Hä? Na, ich habe auch Vollkorntoast gekauft, gesund, wichtig, und leg mir da den Schinken dann da drauf. Und was man im Bild nicht sehen kann, ist, sind noch 3 Packungen Salami-Peitschen.
Hattest du da einen Kühlschrank im okay, und der Schinken hält sich?
Nee.
Ah,
also es, okay. Es, der, am dritten Tag hat es nicht mehr geschmeckt, aber es muss ja weg.
Also du hast hier wirklich, wenn ich es mit Worten malen müsste, du hast hier wirklich einen Großeinkauf für eine Woche für eine 4-köpfige Familie liegen.
Ach komm, also.
Schon ein bisschen. Also du hast hier wirklich 2 Packungen Riesentoast, wenn ich das sehe. Ja. Auch nicht die normalen Toastscheiben, schon das große Toast. Dann hast du 2 komplette Packungen mit Birnen und Äpfeln. Irgendwie 4 Packungen mit Waffeln oder so. Die guten Corny-Riegel. Diverse Red Bulls, dann hast du, weil du ja nicht genug Obst hast, hast du hier auch noch Pfirsiche.
Ja, Körbchen, Pfirsiche.
Und natürlich die Bananen und eine richtig fette Packung Schwarzwälder Schinken.
Mir war nicht klar, dass ich mich jetzt hier so exponiere durch das Bild. Das sollte eigentlich nur noch mal ein hübscher Abschluss werden für das Kapitel. Aber na gut.
Nee, ich bin neidisch. Ich finde das ja gut. Ich habe auch die letzten Jahre, wo ich mit Gamester da war, auch angefangen, mir vorher Sachen zu kaufen, weil ich auch wusste, dass ich auf der Messe nicht werde essen können, also ich werde nicht zu Ständen gehen können oder so. Und ich konnte mich auch nicht immer darauf verlassen, was es halt gibt bei mir am Stand und so, ne? Und deswegen habe ich mir auch immer einfach eigene Sachen mitgenommen, aber halt Sachen, die in eine Tasche passen, ne? Also halt so Kekse und sowas.
Ja, ja. Es ist vielleicht ein bisschen viel gewesen, aber eben auf der anderen Seite, wie schon gesagt, das Essen, ne? Du hast ja auch selber mit Trinken immer wieder gedacht, oh Gottes Willen, wann komme ich an meinen nächsten Schluck? Man darf es nicht unterschätzen. Dann denke ich mir im Zweifel, verteilst du das beim Hotelpersonal oder legst es irgendwo aus, dann können sich andere freuen, und als wenn du nichts hast quasi. Das war der Gedanke, ja.
Also 2 Sachen dazu.
Bitte.
Ich habe ja vorhin gesagt, mir ist was Siedenteils eingefallen.
Ja, ja, ja.
Ich darf das nicht vergessen, wenn wir aufhören aufzunehmen, aber du hast mich gerade daran erinnert, dass ich noch eine Aprikose in meinem Rucksack habe.
Oh Gott, seit letzter Woche, Geraldine.
Ja, scheiße, das passiert mir immer. Gott, ich hasse das.
Also da denken wir auf jeden Fall dran. Ich schreibe mir noch mal eine Notiz auf der Welt, die danach erinnern.
Ja, bitte erinnere mich dran, wenn wir
durch
sind.
Ansonsten, ich habe außerdem noch so punktuell noch so ein paar Dinge, wo ich mal nachfragen wollte, wie du das wahrgenommen hast. Ich werde auch, also ich glaube, am Ende dieses Gesprächs dich auch nochmal fragen, wie du so die Messe als Spielemesse wahrgenommen hast. Aber die Leute wissen es schon seit der Anmoderation. Es geht hier auch um unser Leben einfach, ne? Was wir so erlebt haben als Menschen. Klos auf der Messe, Geraldine. Meinungen, Gedanken, Erfahrungen, Berichte.
Also, oh Gott, ich bin so froh, dass du fragst.
Bitte,
Klos auf der Messe ist was, da habe ich mich schon immer drüber aufgeregt. Also das ist halt einfach ein Köln-Messe-Ding. Da kann die Gamescom nur insofern was dafür, dass sie sich die Köln-Messe aussuchen. Aber ich habe einfach aufgehört, auf Toilette zu gehen. Ich habe einfach den Bedarf ausgeschaltet. Ja, so quasi, zumindest zu großen Teilen. Weil es ist wirklich unangenehm, die zu finden, Und überhaupt, also ich habe halt oft die Erfahrung gemacht, gerade an den Tagen, wo es wirklich voll ist und man sich denkt, ja, jetzt könnte ich mal wieder so ein Klo aufsuchen und dann schaut man halt nach Schildern und die Schilder sagen so, ja, Toiletten da lang und dann denkt man, okay, Toiletten da lang und dann geht man da lang und dann sieht man vielleicht noch ein Schild, was sagt, Toiletten immer noch hier lang, dann denkt man, ah ja, cool, immer noch da lang, dann sieht man vielleicht eine längere Zeit kein Schild mehr und dann sieht man irgendwann nochmal ein Schild, was sagt, okay, jetzt Toiletten rechts lang und dann denkt man, okay. Jetzt rechts lang. Und dann geht man rechts lang. Man ist schon seit 10 Minuten unterwegs, denkt sich, ach komm, so wichtig ist eigentlich auch nicht. Ist eigentlich auch okay. Und dann läuft man da immer weiter und es kommt keine Toilette. Und irgendwann ist man vielleicht einfach am Ausgang angekommen und hat immer noch keine Toilette gefunden. Und dann hören die Schilder einfach auf. Und ich weiß nicht, ob das dann heißt, man ist an einer Toilette vorbeigelaufen, was eigentlich nicht sein kann, weil ich wirklich geguckt habe. Oder ob das heißt, nee, hier war vielleicht meine Toilette vor 40 Jahren und die haben die Schilder nie abgenommen. Ich habe keine Ahnung. Es ist reine Irreführung und extrem wenig inklusiv. Also das ist wirklich, das macht mich fertig. Ja. Wie war es bei dir?
Also die Wegfindung, wenn wir da erstmal kurz stehen bleiben. Oh, lustig, Weg und stehen bleiben, na, ist egal.
Hui.
Ich muss sagen, ich habe das über mich selbst gelernt in den letzten Jahren auf eine Weise dann sehr sturköpfig, weil ich dann eine Toilette gefunden habe und dann gehe ich auch nur noch dorthin. Dann ist nicht mehr wichtig, ob ich noch eine kluger gelegene finde, sondern ich habe eine gefunden, das ist mein Lokus, dort werde ich jetzt immer und immer und immer wieder hingehen, auch wenn die Schlangen super lang sind, auch wenn die Klos vielleicht nicht so oft gereinigt werden wie andere. Das ist so eine Eigenschaft an mir, die ich festgestellt habe. Ich arrangiere mich dann einfach mit einem Zustand, den ich jetzt einfach so nehme. Und dann ziehe ich das auch erstmal größtenteils schmerzlos durch. Das führt uns aber zu einer zweiten Sache, wenn man dann das Klo selbst benutzen möchte. Du kannst ja, wenn du möchtest, noch kurz berichten, wie die Situation bei den Damen auf den Toiletten so ist, was auch alleine schon so Wartezeit angeht. Bei den Herren kann ich schon direkt sagen, ohne Wartezeit kannst du es vergessen. Du musst quasi schon früher losgehen, als die Blase es eigentlich notwendig hätte, weil du noch eine Wartezeit mit einplanen musst. Und ich wette und glaube, bei den Frauen ist es ähnlich.
Ja, ich meine, das ist ja sowieso, es ist ein komplett eigenes Thema, ne? Aber so an öffentlichen Orten und bei Events sind ja die Frauentoiletten aus logistischen Gründen, alleine aufgrund von fehlenden Pissoirs und so weiter, immer das Vierfache, Fünffache, manchmal komplett absurd von den Herrenklos. Also das ist wirklich komplett verrückt. Auf der Gamescom war es halt auch wieder so, je nachdem wo und wie die Toiletten gelegen waren. Aber da war auch immer Schlange. Wie gesagt, du musst das Bedürfnis abstellen, Dom. Du musst dagegen anatmen und sagen, eigentlich muss ich auch gar nicht. Und dir das, du musst das glauben auch.
Ich bin da leider sehr schlecht. Ich glaube, ich habe auch eine kleine Blase, eine Ministrantenblase oder wie man das nennt. Ich merke dann auch, es wird dann in meinem Kopf direkt so ein Thema. Also ich fange dann so an, drüber nachzudenken, ja, wie wäre das eigentlich, meine Themenwoche zu machen über Urin und Toiletten in Spielen? Also es ist dann, warum eigentlich nicht? Das ist dann, ich habe auch mit André mal vor langer Zeit einen tollen Spaziergang gemacht durch die sanitären Anlagen von Cyberpunk. Also das ist dann sehr präsent. Ich beneide alle, die das so wegatmen können. Ich kann es nicht. Und das führt mich jetzt zur Klo-Erfahrung selbst. Erste Sache, wichtig, das allergrößte Dankeschön, das man sich nur vorstellen kann, das meine ich von Herzen ernst, an das Reinigungspersonal. Ihr macht den Bombenjob der Messe. Es ist wirklich, die Toiletten, das muss man sagen, zumindest im Herrenbereich, sehen oft wirklich schlimm aus. Aber nicht auszumalen, wie es aussehen würde, wenn da nicht diese tapferen Recken und Krieger und Kriegerinnen regelmäßig da reingehen würden, um aufzuräumen. Dafür erstmal das allergrößte Dankeschön. So, das gesagt, ich möchte an dieser Stelle alle Gamescom-Besucherinnen und Besucher an unseren Gesellschaftsvertrag erinnern. Wir haben als Gesellschaft einen Vertrag unsichtbarer Natur miteinander abgeschlossen, dass, wenn man in einer Messesituation ist, nicht das Klo, die Klokabine zu einem Ort erwählt, an dem man erstmal durch den TikTok-Feed scrollt. Das gehört sich nicht, das ist egoistisch und auch noch kaltschnäuzig, weil alle bekommen es mit, was da drin gerade passiert, aber der Person ist es egal. So passiert jeden Messetag, du stehst da, wirklich Zeitdruck, Blasendruck, alles ist schlimm und hörst dann wieder so ein 14-Jähriger erstmal seine Zabex-TikToks da anguckt und du denkst dir, ey, ist das wirklich jetzt der Ort und die Zeit dafür? Das finde ich problematisch.
Ja, das verstehe ich. Ich meine, du weißt natürlich nicht, was sie dabei machen. Vielleicht ist es ja auch wirklich einfach nur bisschen nebenbei Beschallung für was Legitimes, aber ich, ja, nee, ist auch nervig. Ich könnte mir auch nichts Schlimmeres vorstellen, als auch noch auf Social Media zu gehen während der Messe. Ich bin ja eh schon reizüberflutet. Da könnte ich mir nichts Schlimmeres vorstellen. Aber ich muss auch mal sagen, so was, wenn wir schon beim Thema Logistik sind, ja, ne, bist du fertig mit Klos,
ja,
oder?
Ich bin, ja und nein. Aber, also ich denke da viel drüber nach, aber ich folge dir weiter, Geraldine.
Okay, gehen wir mal kurz raus aus den Toiletten und versuchen, was essen zu gehen. Ja. Weil wirklich, ich finde das macht mich jedes Jahr fassungslos. Das hat halt indirekt mit Essen zu tun, aber ich muss sagen, ich finde das so krass, wie wenig Sitzmöglichkeiten die Messe immer hat. Und das ist ja schon was, was die Gamescom selber auch unter Kontrolle hat. Das ist natürlich auch ein Ding von der Kölnmesse, aber das hat die Gamescom selber schon auch unter Kontrolle. Und was das Thema Inklusivität angeht, ist das ein absoluter Albtraum, weil ich kann mir nicht vorstellen, eine Person zu sein, die nicht nur Knieprobleme hat, sondern tatsächliche Einschränkungen im Laufen oder im Langlaufen oder Stehen oder die nicht in der Lage ist, auf dem Boden zu sitzen, weil auf dem Boden zu sitzen ist die einzige Option, die man hat, in der Regel. Und wenn man einfach körperlich gar nicht in der Lage ist, auf dem Boden zu sitzen, was macht man dann? Also das ist halt wirklich was mich fertig macht, jedes Jahr. Und ich bin jedes Jahr komplett sprachlos, wie man da einfach so wenig drauf geben kann, weil es ist wirklich, es ist absurd, es ist halt absurd zu einem lustigen Grad schon wieder, dass man da durchläuft und in der Messe kann man sich sowieso gar nicht hinsetzen. Also es gibt theoretisch manchmal Sitzplätze, aber wenn man davon redet, dann meint man, irgendein Stand von einem sehr lauten Radiosender hat irgendwie so zwei Sonnenliegen, in die du dich so reinlegen kannst und die natürlich immer besetzt sind. Oder fünf Hallen weiter siehst du dann einen anderen Stand, der irgendwie so kleine Sitzkubi hat, auf denen du theoretisch sitzen könntest, wenn sie nicht voll wären. Und dann gehst du raus und draußen sind immer die Essensstände. Und was sie bei den Essensständen machen ist, sie haben so zwei Picknickbänke, ja, für irgendwie acht Essensstände. Und die, da bin ich mir sicher, rotieren sie auch im Laufe des Tages, so dass die immer in der prallen Sonne stehen. Ich bin mir sicher, da kommen Leute und schieben die wieder zurück in die Sonne. Und das heißt, da sitzt nie jemand. Also schon immer so ein paar mutige Leute, die sagen, komm, ich will halt sitzen. Und die sitzen dann auf diesen klebrigen, in der Sonne stehenden Bänken und verbrennen sich. Aber die meisten versuchen halt im Schatten zu sein. Auf der Wiese darfst du nicht sitzen. Da sind immer Schilder, dass du auf der Wiese nicht sitzen darfst. Das heißt, die vorgesehene Option, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die gewollte Methode von diesen Essensständen ist zu sagen, ich hole mir da eine Bratwurst und dann setze ich mich auf den heißen Asphalt, geil, auf den Boden, ja, zwischen zwei Müllcontainern. Ja. Das ist eine reale Pause, die ich gemacht habe, auch wieder mit Benny zusammen. Und wir saßen zwischen zwei Müllcontainern. Und das ist die vorgesehene Erfahrung. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Weißt du noch, wie viel du bezahlt hast für das Essen?
Ja, halt so die üblichen Messepreise. Ich glaube irgendwie, ich habe mir so einen Veggie-Hotdog geholt und ich glaube, der hat 7 € gekostet oder so. Ist halt viel zu viel, aber.
Unglaublich, ja, das ist wirklich, ja, ich habe da eine ergänzende Erfahrung, die quasi einen anderen Teil des Bildes ausmalt. Zum einen, noch vor einigen Jahren war ich mit den Heise-Leuten immer in dieser Messe-Kantine essen, aber Kantine ist falsch, das ist so ein Restaurantbereich, so heißt das offiziell.
Ja.
Das heißt, da ist halt einfach kurz Luft zwischen den Ständen und da ist dann auch so eine kleine Ausgabeküche, wie so eine Kantine, aber da schiebst du dann dein Tablettchen da auf diese Metallgattern und sagst dann, was du willst. Und das ist auch recht teuer, aber da hatte ich immer die sehr privilegierte Situation, dass die Heise-Leute uns immer so eine Geldkarte mitgegeben haben, wie so eine Kreditkarte und sagen, hier, da ist Geld drauf, zeig das einfach hin und mach das. Deswegen, da hatte ich Glück, das musste ich zum Glück da nicht selber bezahlen. Aber was ich da immer ganz doof fand, und da merke ich wahrscheinlich, ich bin das nicht mehr gewohnt, auch in einem Büro zu arbeiten, ich bin halt im Homeoffice, ich finde das immer so bedrückend, in so einer Kantinensituation eingeengt zwischen ganz vielen anderen Leuten, da mein Pappschnitzel essen zu müssen. Dann stehst du da an diesem Tisch, arbeitest dich mit diesem Plastikgeschirr ab an dem Zeug, was da auf deinem Teller liegt. Schmeckt schon okay, aber du weißt auch, das ist nicht die beste Qualität. Und hinter dir laufen immer wieder Leute vorbei, die dich mit ihrem Rucksack so erwischen und dann und manche Leute denken auch, sie sind daheim und ziehen ihre Schuhe aus, habe ich auch schon erlebt. Und dann stehst du da und erlebst echt wirklich alle Facetten des Menschseins und denkst dir, das ist hier gerade nur Nahrungsaufnahme, es ist wie im Stall. Es ist ganz unangenehm. Und jetzt dem gegenüber, und du warst ja Teil davon, weil da haben wir uns getroffen, steht jetzt die Heise-Bühne. Ein weiterer großer Perk, ein großer Vorteil dieser Bühne ist, ich kann ja jederzeit quasi als Chef der Bühne sozusagen entscheiden, was auf der Bühne passiert. Und wenn es nur Essen ist. Und ich liebte es auch während dieser Woche wieder, mich für meine Pausen mit meiner Brezel da hochzusetzen auf die Bühne und einfach nur auf meinem Stuhl zu sitzen und zu essen. Das hat den Vorteil, du hast es ja auch gesehen, kannst auch gerne mal aus deiner Perspektive berichten, aber man ist so ein bisschen für sich, obwohl man auf einer Bühne ist, aber man ist ja räumlich in so einem für sich Bereich. Der Nachteil ist, Leute kommen vorbei, ich habe schon gesagt, es ist eine Laufbühne, und fragen sich, welcher Programmpunkt ist das jetzt, dass der alte schwitzende Mann da oben seine Brezel isst. Was ist das, eine Kunstinstallation? Was passiert hier? Das ist immer mal wieder passiert, dass Leute stehen bleiben und ganz irritiert schauen, aber da muss man, das muss man ignorieren. Aber die Vorteile überwiegen von der Situation.
Voll. Du hast Jochen und mich ja auch eingeladen. Ja. Wir haben dich ja besucht. Das haben wir auch kurz schon in der anderen Runde erzählt gehabt. Es war wunderschön. Das war direkt quasi das Erste, was wir gemacht haben. Wir sind am Mittwoch, haben Jochen und ich uns erstmal getroffen. Gar nicht bewusst, also wir wollten uns bewusst treffen, aber wir hatten uns schon getroffen, bevor wir uns absprechen konnten. Ja. Sind wir uns schon über den Weg gelaufen. Und dann meinten wir, ja komm, dann lass doch direkt Dom besuchen. Und habe ich dir auf WhatsApp geschrieben. Wo bist du?
Stress, direkt ohne weiteren Stress. Wollte schon wieder schreien.
Und du hast mir die hilfreiche Information gegeben, Halle 10 neben der Bundeswehr.
Ja, was soll ich sagen? Da, wo die Spiele sind. Ich kann es doch nicht besser sagen.
Ja, haben wir auch gelacht, haben auch gedacht, Mann, das ist doch thematisch einfach passend. Doms große Liebe zur Bundeswehr, ja, klar, wahrscheinlich. Ja. Und dann haben wir dich gesucht. Und haben dich von Weitem sitzen sehen, ganz in Gedanken versunken und auch in dich versunken, auf der Bühne sitzend. Und wir waren ja gar nicht sicher, ab wann dein Programm losgeht, aber du warst noch im relativ entspannten Modus, aber hast uns trotzdem begrüßt, irgendwie mit den Worten, dass du schon komplett fertig bist mit den Nerven, was ich auch nachvollziehen konnte.
Ja.
Und es ist halt auch immer einfach generelle Reizüberflutung, nur da zu sein. Das ist halt schon immer eine Herausforderung. Und dann hast du uns ja richtig lieb eingeladen, kurz in deinen Backstage, wo du uns mit Käsebrötchen und Wasser versorgt hast. Ja. Und hast auch gesagt, kommt Leute, wir setzen uns jetzt dekadent auf die Bühne und machen hier eine Pause. Und das war wunderschön. Dann saßen wir mit dir zu dritt auf der Bühne, haben die Bühne unheilig doll vollgekrümelt. Ja. Und es war halt auch noch eine Bühne mit so richtig schönem blauen Teppich. Ja. Und das hat man komplett gesehen. Fettflecken gemacht ohne Ende und du meintest, das ist alles okay, ist nicht schlimm. Und da liefen ja auch ein paar Leute vorbei und waren zumindest milde interessiert, was da jetzt gerade passiert und warum wir essen. Waren vielleicht auch einfach neidisch, dass wir Käsebrötchen hatten. Und haben uns richtig toll unterhalten über diverse schmerzvolle vergangene Gamescom-Erfahrungen und deinen Besuch beim Zahnarzt, da haben wir es wieder. Ist vielleicht mal Geschichte für einen anderen Podcast.
Ich frage mich schon die ganze Zeit, was ich da erzählt habe. Ich habe das schon wieder komplett rausgeschwitzt, aber es wird wohl gut gewesen sein.
Mit dem Song, den du dir aussuchen solltest.
Oh nein, ach ja. Ja, das muss ich vielleicht kurz in einem Satz, damit die Leute sich nicht wundern. Also es ist ganz einfach, vor der Gamescom war ich noch beim Zahnarzt, ne? Also mal das Auto nochmal poliert, bevor es rausfährt quasi. Nee, war wichtig, musste sein. Und dann hatte auch Respekt vor dem Eingriff und hat der Zahnarzt gefragt, in dieser angespannten Situation, welches Lied ich hören möchte. Nee, das klingt schon nach Trauerfeier. Welche Musik? Nicht welches Lied, sondern welche Musik. Richtig nett, ist eine ganz normale Praxis, ne? Aber ich hatte Glück. Und dann hab ich ja jetzt alle Möglichkeiten, die ich da nennen könnte. Und ich habe es auch dann Geraldine und Jochen erzählt. Ich hätte ja jede Band nennen können. Und ich mag ja zum Beispiel auch Beatles und die Rolling Stones mag ich. Die kennt man, die findet man, die sind leicht auszusprechen. So. Aber ich erinnerte mich in dem Moment daran, dass ich ja auch noch eine andere Band ganz toll finde. Und zwar so eine Progressive-Gitarrenspielband, wo so ein Song 12 Minuten lang geht und die heißen, Quang Bing Bing. Ich weiß es immer noch nicht. Irgendwie so. Quang Bing Bing. Und dann habe ich natürlich mich in dieser Situation dafür entschieden, auf diese Band zu bestehen. Und das Beste war ja, er hat mir dann sogar einen Weg rausgelassen aus der Situation. Er hat gesagt, findet er nicht. Und dann hätte ich ja sagen können, jetzt im zweiten Anlauf, ja, dann mach halt die Beatles rein. Papers, Please, was auch immer. Und dann habe ich aber trotzdem nochmal gesagt, nein, Quang Bing Bing. Und das Geilste ist, hat er eigenmächtig die Situation gelöst und hat dann einfach Brahms reingeschmissen. Und dann liefen da die ungarischen Tänze, während da an meinen Zähnen gepopelt wurde. Das war surreal. Und jetzt kann ich nochmal nachgucken, wie die Band heißt. Dafür google ich natürlich nochmal Quang Bing Bing und hoffe, dass ich die Auto korrekt bekomme. Ja, die Band heißt Quang Bin, also nur ein Bing Bing. Naja.
Gott, das ist so ein, es tut mir leid, dass ich hier gerade mich wild hin und her geworfen habe vor Lachen. Und ich habe nur halb so viel gelacht wie auf der Bühne, als du mir die Geschichte erzählt hast. Krass. Da habe ich wirklich ein bisschen Tränen gelacht, aber es ist so eine schöne Vorstellung, wie du da auf dem Zahnarztstuhl liegst, in Panik auch, so Angstschweiß auf der Stirn, irgendwie 5 Geräte im Mund und so komplett selbstbewusst, nein, Quangbing.
Ja, und dass ich auch nicht davon abgelassen habe, das verstehe ich schon wieder nicht. Also ich bin ja jetzt nicht, also ich normalerweise verstehe ich also zwischenmenschliche Situationen ganz gut, aber dass ich dann da wirklich gesagt habe, nein, suchen Sie nochmal, Quangbing, das muss es geben. Ich habe das doch erst gehört, mein Herr, was stellen Sie sich so an? Naja, von hier, Geraldine, würde mich natürlich auch noch interessieren, wenn wir nochmal so einen ganz zumindest kleinen Blick oder wie groß wir auch immer wollen, werfen jetzt mal auf die Gamescom als das, was sie ja auch wirklich ist, nämlich als große Veranstaltungssache rund um Spiele und sowas. Wie war denn das für dich? Also wie würdest du das für dich so beschreiben, die diesjährige Gamescom als Spielemesse, so alles, was dazugehört, Eindrücke, Dinge, die du probieren konntest, Spiele, die da waren, was würdest du da so sagen?
Boah, also sehr gemischte Gefühle. Ich fand es schwierig, weil ich wollte unbedingt auf die Gamescom. Also ich hatte das auch initiiert, weil ich meine, das hat man ja rausgehört, wie oft ich privat auf der Gamescom war. Ich bin großer Fan von der Gamescom und bin eigentlich immer sehr, sehr, sehr gerne da und war auch sehr aufgeregt und habe mich sehr gefreut, mal wieder wirklich in den Entertainment-Hallen unterwegs zu sein. Und das war auch am Mittwoch, und der Mittwoch ist halt wirklich der Mittwoch ist ja nur der Tag, wo Leute mit Fachbesucherticket rein dürfen und ein paar Leute, die so eine Wildcard haben. Das heißt, der Mittwoch ist logischerweise allein deswegen und weil es unter der Woche ist, viel leerer. Und früher hieß das wirklich sehr leer. Also ich erinnere mich an auf jeden Fall ein Jahr, wo ich Fachbesuchertag da war und die Hallen waren wirklich fast leer gefühlt. Also einfach, weil es sich so sehr verteilt hat. Und mittlerweile heißt das aber, dass der Fachbesuchertag, vielleicht weil auch mehr Wildcard-Tickets vergeben werden oder weil es, glaube ich, auch relativ einfach ist, so ein Fachbesucherticket zu kriegen, je nachdem, wo man, in welcher Branche man ist, ist mittlerweile der Mittwoch auch richtig voll. Ich sag mal, der Mittwoch ist gefühlt zumindest, das mag von den Zahlen her überhaupt nicht stimmen, aber vom Gefühl her ist der Mittwoch so voll, wie in meiner Erinnerung damals das erste Mal so ein normaler Messetag war. Und das heißt erträglich, vollkommen okay, man kann gut durch die Hallen laufen, man sieht alles, man hat auch ein bisschen Platz, sich Stände und sowas anzugucken, aber trotzdem ist es recht voll und man müsste schon sich auch am Mittwoch lange anstellen, um in den Entertainment-Hallen was spielen zu können. Und das fand ich schade. Ich finde es eigentlich, ich bin nicht so ein großer Fan davon, dass da auch immer mehr und mehr Tickets verkauft werden. Also die Situation ist ja die, ich war, ich glaube ja 2011 das erste Mal da, ich habe mal nachgeguckt, da waren anscheinend insgesamt 275.000 Gäste da. Und dann ist es seitdem quasi jedes Jahr mehr geworden, bis 2019. Da hat es sich dann hochgeschraubt auf 373.000 Gäste. Das heißt, genau 100.000 mehr als das Jahr, in dem ich da war. Und dann war halt die Corona-Zeit, wo es 2 Jahre ausgefallen ist. Das heißt, da war einfach so ein kleiner Einbruch, wo es ein bisschen eingerissen ist, dass es jedes Jahr mehr wurde. Aber dieses Jahr waren halt auch wieder 368.000, also fast genauso viel wie zur Hochzeit. Das heißt, es also 100.000 Gäste mehr insgesamt als in dem ersten Jahr, in dem ich da war. Und davor waren es ja teilweise noch weniger Gäste. Es ist halt was, das merkt man. Das merkt man und das ist irgendwie super schade für die Erfahrung von, ich will hier durchlaufen und mir wirklich die tollen Stände angucken, in die halt immer so wahnsinnig viel Mühe und Liebe und Geld reinfließt. Also wirklich mit tollen Figuren und Cosplayern und riesigen Bildern und allem drum und dran. Und ich will mir das angucken und ich will vielleicht mal an einem Spiel vorbeikommen und sagen, ha, von dem Spiel habe ich noch nie gehört. Ich stelle mich da einfach mal an. Und wirklich Spiele zu entdecken, wofür es ja eigentlich auch gedacht ist. Das kann man nicht. Das ist nicht möglich. Nicht mal in der Indie-Arena. Ich war auch in der Indie-Arena viel unterwegs. Aber selbst da konnte ich nicht sagen, oh, das Spiel sieht cool aus. Ich setze mich da einfach direkt mal hin, weil da warteten immer schon 2, 3 Leute, was ja auch cool ist für die Leute, die da ausstellen. Aber da ist halt auch so wenig Platz einfach, dass ja meistens die nur eine Anspielstation haben. Und da stehen dann auch schon wieder 2, 3 Leute im Gang rum und warten halt auch, dass sie spielen können. Also das ist immer, immer eine Herausforderung. Den Part finde ich wirklich richtig schade. Trotzdem kann ich nicht ablassen von der Gamescom. Trotzdem will ich nächstes Jahr irgendwie wieder hin, weil die Stimmung so besonders ist, weil es immer toll ist, so viele Leute zu treffen. Ich freue mich auch immer übrigens riesig, wenn Hörer und Hörerinnen mich ansprechen. Ich finde das immer total schön, weil die auch immer super nett sind. Und habe dann halt auch manchmal so lustige Begegnungen mit Leuten, die ich selber cool finde und die mir dann sagen, dass sie meine Podcasts cool finden. Zum Beispiel war ich in der wirklich großartigen Artist-Area, wo die ganzen Leute ihre, also hauptsächlich so Drucke und sowas verkauft haben, aber halt auch T-Shirts und selbst gebastelte Sachen und so, aber hauptsächlich viele so Drucke. Und die haben da krasse Sachen gehabt, also wunderschöne Sachen. Und ich bin an beiden Tagen an so einem Stand hängen geblieben von einer Künstlerin, die den Stand zusammen mit ihrem Freund betreut hatte und total nett war und wunderschöne Sachen hatte, also vor allem auch so Sachen von Elden Ring. Und ich habe so richtig krass mich verliebt in so einen Druck von Rani aus Elden Ring und wollte den unbedingt haben. Bin am zweiten Tag dann nochmal zu dem Stand und meinte, ja komm, ich hol mir das jetzt. Und dann hat die richtig nett mich angesprochen und meinte, dass sie voll Fan von meinen Podcasts ist. Und dann dachte ich so, boah, wie krass, ich bin Fan von dir. Ich finde deine Drucke voll cool. Was für ein schöner Moment einfach. Und das sind so die Momente, die mich dann immer mit richtig viel Wärme und Freude erfüllen einfach, an die ich mich dann richtig gern zurückerinnern kann. Also das sind immer die Sachen, die ich extrem gerne mag. Ich weiß nicht, wie nimmst du das wahr? Weil du bist ja nicht mehr so, also seit langem auch nicht mehr so in den Entertainment-Hallen unterwegs.
Also in denen tatsächlich gar nicht mehr. Das heißt, diesen Aspekt der Gamescom, den sehe ich nur noch sehr wenig, was so diese Präsentation für die Besucherinnen und Besucher in diesen gigantischen AAA-Hallen angeht. Da habe ich gar keine Eindrücke mehr. Da bin ich aber auch froh drum, weil das ist mir auch zu laut und zu krass und so. Für mich ist die Gamescom vor allem aus zwei Gründen super wertvoll und in der Hinsicht auch dieses Jahr wieder ganz besonders spannend gewesen. Zum einen, um also wirklich diese ganz tollen Begegnungen, und das meine ich jetzt ganz, ganz ernst, du hast es eben auch schon angerissen, mit Hörerinnen und Hörern zu haben. Das ist der absolute Wahnsinn, wenn ich an dieser Heise-Bühne stehe und die Leute wissen das, wie viele Menschen und auch wie unterschiedliche Menschen mit den unterschiedlichsten Hörbiografien sozusagen zu mir kommen und sagen, hier, hallo, bist du Dom Schott? Viele von denen wissen gar nicht, wie ich aussehe, weil die nur meine Stimme mal gehört haben. Hier, können wir ein Foto machen? Ich habe Autogramme dieses Jahr gegeben und immer wieder mit Leuten gesprochen, die so ganz, so richtig nett sind. Und bei jedem einzelnen dieser Gespräche dachte ich mir, ey, wie cool das ist. Und also wirklich, meine ich ganz ernst, dass so sympathische Leute die eigene Arbeit verfolgen. Wie cool ist das denn bitte? Also das erstmal ganz grundsätzlich. Eine Begegnung übrigens ganz besonders toll. Ich habe vor langer Zeit in Recklinghausen am Max Born Schulkolleg einen Vortrag mal gehalten, vor 2 Jahren oder so. Da ging es über meine Arbeit als Spieljournalist. Das war so eine Art auch vielleicht Beratung für die Schülerinnen und Schüler. Könnten die sich das vorstellen? Und seitdem kommen da immer wieder Leute aus diesem Berufskolleg auf die Gamescom und vor allem eine Schülerin, die mittlerweile da auch wieder weiter ihre Ausbildung macht. Und sie hat dieses Jahr sich bei mir an die Bühne gestellt, mich dann kurz rangewunken und ganz lieb gesagt, ich möchte sie grüßen im Namen des gesamten Berufskollegs. Und das war so, holy shit, eine ganze Schule sagt hallo. Also das ist das eine, dieser Kontakt mit Menschen, die die Arbeit verfolgen, genau wie du auch gesagt hast, das ist mega geil. Ich hatte ja auch bei Orky Cool vor ein paar Wochen eine Programmweiterentwicklung. Ich habe mir ein bisschen was ausgedacht, wie das Programm noch cooler werden könnte. Die Schwerpunkte werden tiefer und hatte aber, obwohl ich überzeugt davon bin, dass das eine gute Idee ist, auch natürlich Zweifel, hey, was sagen die Leute dazu? Ist das wirklich cool für alle? Und habe dann immer die völlig überforderten Hörerinnen und Hörer in die Mangel genommen und gesagt, okay, vielen Dank für dein Lob, aber jetzt mal ehrlich, wie findest du die Programmumstellung? Und hab mir dann direkt immer noch Feedback geholt und das war so toll. Das ist so das eine. Also dafür ist diese Gamescom auch wieder dieses Jahr ganz toll gewesen. Das andere, das ist fachlich ja noch näher meiner Arbeit, ist etwas, wofür ich die Gamescom sehr schätze und mit dieser Perspektive auch glaube, dass die Gamescom nach wie vor so, so wichtig ist. Nämlich mit Entwicklerinnen und Entwicklern, nicht nur, aber vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, wirklich ins Gespräch zu kommen. Ich habe ja bei Orky Cool jeden Sonntag Menschen aus der Spielebranche hier, aber es ist was anderes, mit denen eine Stunde am Mikrofon zu sprechen, als wenn man sie in echt sieht, begrüßt und einfach mal diese ganz ehrliche Frage stellen kann, sag mal, wie geht's dir eigentlich gerade? Nicht nur, aber auch natürlich psychisch, mental, was macht das Leben, aber auch im Hinblick auf die Arbeit. Wie fühlt sich diese Branche gerade für dich an? Was beschäftigt dich? Was sind die Hürden? An was arbeitet ihr gerade? Was beobachtest du selber in der Branche? Diese Erkenntnisse zu gewinnen, das macht nicht nur meine Arbeit besser, weil ich diese Hintergründe kennenlerne, sondern gibt mir auch ein besseres Gefühl für die Branche und die Themen, die da gerade rumgeistern. begeistern. Das ist für mich super wichtig, aber wie ich dann eben in diesem Gespräch mit den Devs rausfinden kann, ist die Messe auch für diese Menschen wiederum super wichtig. Manche Kolleginnen und Kollegen da draußen sagen ja dann, ja, die Gamescom, die hat sie so verändert, es ist nur eine Influencer-Messe, Spiele sind gar nicht mehr so wichtig. Das mag sein, wenn man zu diesen großen Consumer-Hallen schaut und zu den Autogrammstunden von allen möglichen Creatern und was weiß ich, dass das so ein bisschen den Eindruck trübt, wenn man Lust hat auf eher eine klassischere Spielemesse, aber man darf nicht vergessen, für Entwicklerinnen und Entwickler ist das nach wie vor ein so wichtiger Knotenpunkt, die eigene Arbeit auszustellen, selbst Feedback zu bekommen von Spielerinnen und Spielern. Ich werde jetzt in der Woche bei OkCool darüber ein kleines Special haben, was das wirklich den Leuten bringt und auch sich untereinander zu vernetzen und nicht zuletzt auch Publisher zum Gespräch zu treffen. Das ist nach wie vor eine so wichtige Funktion dieser Messe. Deswegen sage ich, erstens für mich persönlich war es wieder super geil, Gespräch mit Hörerinnen und Hörern und mit der Branche, super wichtig für mich gewesen. Und zweitens aber auch, die Messe in sich ist nach wie vor wichtig und relevant. Alleine wenn man sich fragt, was gibt diese Messe den Entwicklerinnen und Entwicklern, die Antwort darauf lautet sehr viel. Das dürfte ich dieses Jahr auch feststellen.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich auch gerade so das Treffen mit Entwicklern und Publishern immer super angenehm finde, weil halt auch so viele tolle Menschen da in der Branche teilweise arbeiten, die man dann auch schon eine Weile kennt. Und man versucht halt immer so, gerade bei Publishern natürlich irgendwie so eine bisschen professionelle Distanz zu wahren oder so. Oder wenn man halt PR-Leute schon eine Weile kennt, dann versucht man da natürlich immer so ein bisschen Distanz zu haben. Aber manchmal sind das halt einfach so nette Leute, die man schon so lange kennt und mit denen man auch auf so einer ehrlichen Ebene irgendwie kommunizieren kann, dass es halt einfach richtig schön ist, die wiederzusehen. Ich habe mich wirklich über so viele Leute, gerade bei den Leuten übrigens bei Ubisoft, habe ich mich so gefreut, die wiederzusehen, mit denen ich halt immer viel in Kontakt war wegen Anno. Und die sich halt auch irgendwie immer freuen, wenn ich was zu Anno mache und so. Und es ist einfach immer total schön, mit denen dann mal wirklich auf so einer bisschen ehrlicheren Ebene zu quatschen. Weil auf der Gamescom immer alle so ein bisschen die Hüllen fallen lassen, emotional. Und immer so ein bisschen einfach auf einer ganz persönlichen Ebene miteinander quatschen können. Und ja, ich finde das immer was total Besonderes, auch zu merken, dass man diese Symbiose miteinander hat, ne, dass irgendwie Spielejournalisten und Entwickler und Publisher und PR-Leute, dass die alle in so einer wichtigen Symbiose miteinander arbeiten, um halt Spiele irgendwie cool zu transportieren am Ende. Und klar, da gibt's bestimmt mal Reibungen und so in dieser Symbiose, aber manchmal funktioniert sie halt auch so schön. Also manchmal kommt da richtig so eine Schwingung bei mir rüber. Es klingt sehr esoterisch, aber ich finde es manchmal einfach sehr, sehr schön zu merken, wie dankbar man gegenseitig sein kann, wenn man halt cool und respektvoll miteinander arbeitet. Also wie dankbar dann die Entwickler sind oder die Projektleiter, bei denen ich dann Spiele angespielt habe. Wie sehr sich dann irgendwie PR-Leute freuen, dass man was darüber machen will, egal was man jetzt darüber schreibt. Wie sehr man sich selber freut, weil man den Termin bekommen hat, weil die da alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, dass man sich da was angucken kann und so. Und die Zusammenarbeit funktioniert manchmal einfach so schön. Und das merkt man halt besonders, wenn man live miteinander interagiert und nicht immer nur Mails schickt. Das finde ich schon auch sehr, sehr schön.
Es ist auch wirklich, man muss das nochmal betonen, wirklich einfach auch wertvoll, gerade wenn man beruflich in dieser Welt unterwegs ist, die Menschen auf eine andere Art nochmal im Gespräch kennenzulernen. Wie gesagt, ich habe hier immer die Gäste aus der Branche, das sind super ehrliche und offene Gespräche, das ist schon mein Eindruck, aber dann mal so am Messetag in einer kurzen Pause mal zu fragen, ey, wie fühlt sich das eigentlich gerade an hier, keine Ahnung, mit dem dritten Spiel für euer Studio auf der Zielgeraden zu sein, da bekommst du viel ehrlichere Antworten, als wenn du nochmal am Mikrofon sitzt, weil du stehst beieinander und du weißt, ihr guckt euch gerade in die Augen, das findet vielleicht auch gerade so ein bisschen hintergründig statt, da gibt's nicht direkt einen Podcast dazu, das sind so wichtige Eindrücke und nicht zuletzt auch von dem großen Publisher, die Abteilung quasi hier in Deutschland, da gibt es eine Mitarbeiterin und Mitarbeiter, wenn ich die offiziell Anfrage, können die mir nur so wenig sagen, weil sie die Ansagen von ihrer Zentrale im Ausland bekommen und dann heißt es, wir können nichts dazu sagen oder wir können die Pressefrage nicht weiterleiten, geht nicht. Und dann triffst du aber dieselbe Person auf so einer Branchenparty oder irgendwo und du kannst mal fragen, wie ist es denn gerade? Also wie sehr brennt denn zum Beispiel gerade die Bude bei euch? Und dann bekommst du Antworten, die so ehrlich sind, weil die natürlich auch wissen, das ist gerade keine Podcast-Situation, das ist ein Hintergrundgespräch. Wir können das einfach mal so erzählen und das sind so wertvolle Einblicke. Also wie gesagt, und dann habe ich ja noch nicht mal davon erzählt, Indie Arena Booth, die ganzen Indies, 190 Stück dieses Jahr, direkt daneben Raw Talent, Studierende von allen Hochschulen Deutschlands, die daran teilgenommen haben, was da ausstellt. Also wenn wenn irgendjemand in meiner Anwesenheit noch wagt zu sagen, Spiele aus Deutschland ist ja nur Quatsch und interessiert niemanden, da kommt nichts bei rum. Also meine Tastatur werde ich ganz liebevoll dieser Person ins Maul sperren und sagen, das Problem liegt bei dir, mein Freund. Du guckst einfach nicht hin. Die Spiele sind da, aber das ist ein Klischee, dem du dich faulerweise anhängst und das ist einfach nicht richtig.
Ja, bei der Indie-Arena gab es übrigens auch noch viele coole so Bereiche, hast du wahrscheinlich auch gesehen, von verschiedenen Spielen aus verschiedenen Ländern oder von anderen Kontinenten. Es gab diese eine Ecke mit African Games, die fand ich auch sehr, sehr cool. Die war gar nicht groß, aber da hatten die auch so irgendwie 4 Spiele oder so ausgestellt. Das war, fand ich mega cool. Und dann gab es auch noch so ein paar, ich glaube, es gab noch diese Ecke mit koreanischen Spielen. Ja. Was gab es da noch?
Auch Länder, die ich oft lange schon nicht mehr im Kopf hatte. Ich habe einen Ministand von Kirgisistan gesehen. Verschiedene südamerikanische Länder noch, auch vom afrikanischen Kontinent. Also wirklich Länder, da habe ich dann noch Fotos gemacht, weil ich mir dachte, ja holy shit, na klar, natürlich haben die auch eine Spielebranche, ich muss mich darüber mal informieren. Also da passiert ganz viel so neuronal im Kopf beim Durchlaufen, das bitzelt und man denkt sich so, geil, dich möchte ich einladen, das Spiel schaue ich mir noch an, das habe ich mir mal gemerkt. Das ist mega, Geraldine, was soll ich sagen?
Komplett.
Das ist mega.
Ja, ja. Das gibt einem so total viele neue Impulse einfach und auch wieder so eine neue Leidenschaft. Also bei mir ist das oft so, dass wenn ich so Events habe oder hatte in der Vergangenheit, das gibt mir oft so eine ganz neue Leidenschaft, gerade wenn man dann auch Leute trifft und auch merkt, so ach, wie man einfach so toll untereinander funktionieren kann, halt mit wie viel Respekt und gegenseitiger Hilfe man halt auch einfach sich irgendwie supporten kann, wie toll so eine Symbiose zwischen Entwicklern und Journalisten sein kann, dass am Ende halt beide was draus gewinnen, wenn man irgendwie zusammenarbeitet und so. Finde ich immer fantastisch, ich habe auch so viele neue Impulse gekriegt. Ich muss übrigens noch, weil ich die Künstlerin erwähnt habe, mir fällt ein, ich muss sie noch shoutouten. Ja. Be Monstrous Art heißt sie und ist wirklich unfassbar talentiert. Plus, ich habe es auch schon in der anderen Runde kurz angerissen, muss es aber hier erzählen, weil es relevant ist für meine Gamescom-Erfahrung. Ich habe noch von einer anderen Künstlerin was gekauft mit dem Namen The Friendly Pigeon. Und die macht ganz tolle, unnötig erotische Bilder von bekannten männlichen Charakteren. Mm. Und da habe ich mir natürlich, selbstverständlich, ihr werdet es alle schon geahnt haben, 2 very lewd Bilder von Leon Sexy Kennedy gekauft, die ich mir jetzt hier stolz über meinen Schreibtisch gehangen habe.
Ja, sehr gut.
Und ich sage mal so, es ist vielleicht ein bisschen NSFW und trotzdem benutze ich es bei der Arbeit.
Wahnsinn, richtige Bude da, in der du jetzt haust, da mit den ganzen Poster und Plakaten. Nein, finde ich toll. Ich habe auch gerade gegoogelt, die Künstlerin, die du zuerst genannt hast. Ganz fantastisch, erinnert mich vom Stil her an die Tarotkarten aus Dragon Age Inquisition. Das ist jetzt sehr speziell, aber es geht so in diese Richtung, vielleicht viele Leute da draußen. Aber ist auch egal. Also wichtig ist, was hängen bleibt. Fantastische Kunstwerke, was diese Frau da macht.
Ja, falls sie gerade zuhört, ich habe mich mega gefreut, Grüße. Mit dir zu quatschen übrigens. Und auch die Leon Sexy Kennedy Künstlerin habe ich mich sehr gefreut, kurz mit ihr zu quatschen, weil es ja immer schön ist, verstanden zu werden, auch in seiner Charakterliebe.
Ja. Jetzt ist das Ziel, Geraldine, vielleicht noch diese letzte Frage, erlaube ich mir zum Ausgang unseres Gesprächs, was so dein Wunsch für die nächste Gamescom wäre, egal im Grunde, worum es geht, jetzt zwischenmenschlich, was da an Spielen ausgestellt werden soll, mehr Sitzgelegenheiten, da bin ich gleich nochmal neugierig, was du sagst, aber ich schieb noch vorher rein. Ziel wäre natürlich jetzt, darauf habe ich nämlich wahnsinnig Lust, nächstes Jahr oder irgendwann mal so eine kleine, und wir können das auch gemeinsam machen, OKCOOL The Pod Booth, wo man Leute hinladen kann, um zu sagen, lass uns mal ein Interview machen, ne? Gemütlich, hier ist ein Ohrensessel, da steht eine Pflanze, hier ist ein Schallschutz, so ganz klein, so ganz häuselig. Ich brenne darauf. Ich habe da so Lust, wirklich so ein kleines Oeselein zu schaffen, wo dann Leute hinkommen, mit denen spricht man dann ganz gemütlich und entspannt. Und das ist es. Das würde ich mir gerne mal erlauben.
Da bin ich so bei dir. Das war wirklich auch mein Wunsch Nummer 1. Also, weil ich ja auch aus Erfahrung weiß, wie schön es halt ist, dass man da einen kleinen eigenen Hub hat, wo Leute auch herkommen können und wo man selber auch hin zurückkehren kann, während man irgendwie auf der Messe unterwegs ist. Das ist natürlich bei Gamester komplett anders gewesen, aber ich habe so einen Geschmack davon, wie schön das sein kann, halt einen eigenen kleinen Standort zu haben. Und ich würde mir das auch so wünschen. Ich fände das auch richtig, richtig schön, sich da was zu überlegen, dass wir da irgendwie zusammen zum einen irgendwie Leute empfangen können, zum anderen irgendwie was haben, wo wir uns auch einfach irgendwie zusammen aufhalten können und halt irgendwie mit Leuten quatschen können, wo Leute wissen, wo sie uns finden. Also sei es jetzt, um einen Talk mit denen zu machen oder einfach, dass sie uns anquatschen wollen. Ich fände das sehr, sehr schön. Ich muss auch sagen, ich glaube, nächstes Jahr muss ich wirklich wieder von meinem Privileg mehr Gebrauch machen. Ich wollte wirklich versuchen, die normale Gästeerfahrung mitzunehmen. Ich wollte auch versuchen, darüber Spiele anzutesten. Hatte sehr wenig Erfolg damit. Und ich fürchte, ich muss halt einfach, um allein interessante Podcasts hinterher machen zu können, wirklich nochmal von diesem Journalistenprivileg Gebrauch machen und nächstes Jahr wirklich auch mehr Termine machen. Es war jetzt halt auch so kurzfristig dieses Jahr, dass ich einfach fast gar keine Termine mehr machen konnte. Bei Arno hatte ich noch einen super Termin für den DLC und ich bin noch auf ein paar Termine mitgegangen von anderen Leuten auch und so. Aber nächstes Jahr, ich muss auf jeden Fall wieder mehr anspielen können. Das macht sonst keinen Spaß. Ja. Man kann halt nichts mitbringen, außer Leon Sexy Kennedy Art am Ende. Und das ist was, aber das ist halt kein Podcast-Material.
Oder du gehst zu Indie Arena Booth, weil da brauchst du keine Termine. Kannst einfach hin. Kannst du einfach spielen.
Ja, da war ich ja auch ein bisschen. Da habe ich auch ein bisschen was gespielt. Wie gesagt, da war es auch teilweise ein bisschen voll. Ich konnte auch bei weitem nicht alles spielen, was ich interessant fand. Aber ich habe da auf jeden Fall auch ein paar interessante Sachen gespielt. Und dann, um nur mal ein Beispiel zu nennen, hast du auch dieses Spiel zu Heidi gesehen?
Ja, mega geil.
Mega.
Das habe ich schon länger im Blick. Gespielt. Ja. Faszinierende Sachen.
Habe ich mich sehr gefreut.
Tja, dann, wie gesagt, komme ich zu der großen Frage, Geraldine. Dein Wunsch fürs Jahr 2027 Gamescom, was ist es? Was liegt dir oben auf dem Herzen auf, quer thematisch durch die Bank, was dir einfällt?
Ach, ich dachte, das habe ich gerade schon gesagt.
Ach so, Moment mal, was ist der Wunsch? Ach so, die Privilegien mehr nutzen. Ach so, das war schon der Wunsch.
Ja, und unseren Stand. Okay. Ich meine, mein Wunsch ist halt auf jeden Fall wieder hinzugehen. Mhm. Mein Wunsch ist, unser Stand wäre halt wirklich schon ein großer Wunsch. Mein Wunsch ist, mehr antesten zu können und ansonsten aber halt auch vieles von dem, was ich einfach eh schon mitnehme, halt weiterhin Leute treffen, weiterhin die Möglichkeit haben, mit Leuten zu quatschen. Sitzmöglichkeiten werden niemals passieren, Dom, außer wenn sich die Gamescom endlich mal entscheidet, aus Köln rauszugehen und sich eine größere Messehalle zu suchen, weil, keine Ahnung, die Kölnmesse ist halt begrenzt irgendwann und es kommen immer mehr Leute. Irgendwann kommt vielleicht mal dieser Zeitpunkt, ich weiß es nicht.
Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr sein wird und formuliere meinen persönlichen Wunsch, der mir zumindest in diesem Moment zuallererst einfällt. Oh, das ist eine Kombination. Und zwar, und das würde mich wirklich wahnsinnig glücklich machen, falls da jemand Verantwortliches gerade zuhört, das wäre wirklich ganz toll. Ich wünsche mir, das ist der erste Teil, einen Anspiel- und Interviewtermin, dass der erstmal möglich wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, zu welchem Spiel. Das kann ich euch sagen. Ich würde mir so wünschen, dass wie aus dem Nichts angekündigt und auf der Gamescom nächstes Jahr anspielbar sein würde, werde, könnte, die Völker 3. So. Wenn das passiert, würde ich sagen, okay, ich kündige alle anderen Verpflichtungen für diese Woche. Ich muss erfahren, warum gibt es ein neues Völkerspiel? Wer ist dafür verantwortlich? Retrospektive, die Völker-Franchise, was damals alles an schlimmen Dingen und tollen Dingen passiert ist. Los geht's. Das wäre mein Wunsch für die Gamescom 2027. Und ich habe so das Gefühl, Geraldine, ich bin der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der spezifisch diesen Wunsch für die nächste Messe hat.
Das ist gut möglich, aber damit bist du trotzdem eine Person, die diesen Wunsch hegt. Und das ist ja auch was wert.
Toll.
Mir fällt übrigens gerade ein, ich habe jetzt schon wieder nicht die Geschichte erzählt, die ich im anderen Podcast angerissen habe.
Vielleicht schieben wir die noch nach, oder? Machen wir das?
Machen wir noch einen Podcast?
Nee, ist die lange oder was? Worum geht's da?
Ach, es war, so spektakulär ist es gar nicht. Es ist die langweiligste Geschichte aller Zeiten, aber ich weiß, dass die Leute sonst fragen werden.
Dann machen wir das so. Das ist so ein bisschen jetzt vielleicht von der Stimmung her wie in so einem Club, wenn die Lichter angehen und so ein doofes Lied kommt. Das ist das quasi.
Ah, okay.
Rausschmeißer.
Ja, okay. Also jetzt sieht man auch so richtig, wie verschwitzt alle sind langsam. Niemand sieht gut aus in diesem Licht. Alle denken so, uiuiui, da ist aber auch mehr Falten im Gesicht, als ich dachte. Ja. Und da hat sich aber auch eine Menge Make-up in meiner Nasobialfalte gesammelt. Schade. Genau, das ist es jetzt gerade. Nee, ich hatte nur angedeutet, dass mein Rückweg sehr kompliziert war von der Messe.
Oh ja.
Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Du bist ja wahrscheinlich recht spät gegangen, weil ich bin ein bisschen früher gegangen, als die Messe geschlossen hätte. Wahrscheinlich irgendwie so um 19 Uhr. Nee, um 18.30 Uhr bin ich losgegangen, weil mein Zug fuhr von der Köln-Messe aus um 19.30 Uhr. Und ich wollte vorsichtig sein, weil ich wusste, ah, die Messe ist groß und voll, ne? Und ich habe meinen Koffer noch in der Garderobe am Ausgang Ost, nee, am Ausgang Süd. Welcher ist nochmal der mit den großen Treppen?
Süd, glaube ich. Ich glaube Süd,
Süd,
ja.
Süd, oder? Ja, am Ausgang Süd hatte ich meinen Koffer und dachte, ja komm, ich gehe eine Stunde vorher los, bevor mein Zug fährt. Ist ja vernünftig. Und dann bin ich losgelaufen und hatte festgestellt, ah, das machen die ja manchmal, wenn es so voll ist. Sie haben wieder so Sachen abgesperrt und riesige Umleitungen gebaut. Das ist so unangenehm, vor allem, wenn man auf der Messe arbeitet. Das war als ich letztes Mal dort war und da gearbeitet habe, war das ein absoluter Albtraum, weil du nicht weißt, wie weit der Weg zur nächsten Halle ist, weil es sein kann, dass sie eine Umleitung gebaut haben. Und dann wirst du manchmal absurd, also das kenne ich aber auch noch von ganz früher, wirst du manchmal absurd plötzlich über Parkplätze durch Parkhäuser unten durchgleitet und dann irgendwie außen um die Halle rum, um 20 Minuten später in die Halle zu kommen, in die du wolltest. Ganz verrückt. Und das galt eben auch für die Ausgänge. Und statt irgendwie zu einem Ausgang einzeln hinkommen zu können, wurden quasi alle, die zu irgendeinem Ausgang wollten, durch dasselbe Nadelöhr gepresst und mussten irgendwie so eine Treppe runter in so eine, auch einfach so eine Industriehalle. Es sah halt auch aus wie so ein unterirdisches Parkhaus. Und da musste man durchlaufen. Das war der offizielle Weg. Da wurde man durchgeleitet. Und ich habe direkt auch irgendeinen Ordner gefragt, so, ich muss zum Ausgang Süd, da ist noch mein Koffer. Komme ich da von hier aus hin? Weil das war komplett woanders, vollständig woanders. Und er meinte, ja, das ist der Weg. Einfach da so langlaufen. Und wenn du rauskommst aus dieser Halle hier, also draußen in der freien Wildbahn, da wird so eine Säule sein mit einem Fahrstuhl. Wenn du den Fahrstuhl nimmst, kommst du direkt zum Ausgang Süd. Dachte ich, ach so, das klingt ja gar nicht so schwierig. Naja, gut, alles, das kriegen wir hin. Und dann bin ich durch die Halle gelaufen und raus und habe direkt nochmal den nächsten Ordner angesprochen. Ne, das war die Situation von, ist nachts, wenn dunkel ist, noch jemand da an der Rezeption? Ich wollte ganz sicher gehen. Ich habe wieder das Gleiche gefragt und er meinte, ja, genau, da ist hier so ein Fahrstuhl. Man kann den von hier aus sehen. Du musst nur leider den gleichen Weg wie alle anderen laufen. Und ich dachte kurz, was meint er damit? Also, ich bekam so ein ungutes Gefühl in mir hoch und ich dachte, was meint er damit? Und dann sah ich, wie alle anderen Leute in die komplett entgegengesetzte Richtung geleitet wurden, wie der Fahrstuhl, der eigentlich schon fast in greifbarer Nähe zu mir war, nur von halt leider einer Absperrung verdeckt. Da dachte ich, okay, also, naja. Wie weit wird das sein, gell? Und dann bin ich in die komplett andere Richtung gelaufen, um die Ecke geleitet worden, wieder in die komplett andere Richtung geleitet. Ich dachte, okay, also irgendwann muss ich ja wieder zurückgeleitet werden. Irgendwann muss ich ja im Kreis kommen oder so. Aber nein, ich könnte das jetzt 20 Minuten lang erzählen. Ich bin immer wieder auf überraschende Absperrungen gestoßen und, das war das Tragische, bin immer wieder an den gleichen Punkt quasi angekommen, an dem ich die Halle verlassen hatte. Nur halt hinter einer Absperrung. Also ich bin aus der Halle raus, 10 Minuten irgendwo rumgeleitet worden und kam am selben Punkt, einfach 20 Zentimeter weiter rechts neben einer Absperrung wieder an, wo ich angefangen hatte. Und ich bin immer wieder auch bei dem Fahrstuhl angekommen, nur nicht von einer Seite, von der ich ihn erreichen konnte. Diese Umleitung muss mir bitte jemand von den Verantwortlichen erklären, was da der Sinn dahinter war.
Statement,
also, und, ja. Ja, Statement bitte. Manchmal war die Absperrung auch nur so ein flimsy, zerknüdeltes Plastikband und ein Ordner, der daneben stand. Und man dachte sich, wenn ich jetzt einfach durchrenne, was will er tun? Will er mich auf den Boden tackeln? Kann er nicht. Ich bin zu wütend. Was soll er machen? Wirklich, so oft bin ich um diesen Fahrstuhl rumgeleitet worden, bis ich endlich bei ihm ankam. Dann wollten natürlich mehrere Leute in den Fahrstuhl, logisch. Das heißt, da war eine Schlange vor dem Fahrstuhl. Dann bin ich in den Fahrstuhl und habe festgestellt, ui, ich bin ja gar nicht in Ausgang Süd, ich bin vor Ausgang Süd. Und ich komme ja gar nicht mehr rein in Ausgang Süd, weil jetzt ist Ausgang Süd ja gar kein Eingang mehr, sondern nur noch ein Ausgang, aus dem Leute nur noch durch eine einzige Tür durchgeleitet werden. Mensch, schade. Dann musste ich da wieder fragen, wie ich jetzt in diesen Eingang reinkomme. Dann musste ich wieder um das Gebäude rumlaufen, durch irgendeinen Eingang, der gar kein Eingang war, musste dann nochmal durch die Sicherheitskontrolle und konnte dann meinen Koffer abholen, bin dann aus der Halle wieder rausgelaufen, wollte dann zu meinem Gleis, habe festgestellt, dass mein Gleis 11, das Leute, die den Bahnhof kennen, das ist ganz, 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 ganz hinten rechts, also eigentlich nicht da, wo die normalen Gleise sind. Bin ich reingelaufen, habe da wieder gefragt, wo Gleis 11 ist, habe gesehen, ich glaube, man kommt durch, wenn man über dieses Gleis hier, also wenn ich jetzt hier hochlaufe und über das Gleis laufe, dahinter wär Gleis 11. Meinte aber die Ordnerin, die da stand, nee, da kommst du nicht durch, das ist brechend voll, der Bahnhof, da ist kein Durchkommen, du musst außen rumlaufen. Er muss nicht durch den kompletten Bahnhof rumlaufen, habe aber nicht Gleis 11 gefunden, sondern nur Gleis 12. Schade. Naja, dann musste ich von Gleis 12 wieder runterlaufen. Durch Gleis 12 durch, obwohl da keine Ausschilderung für Gleis 11 war, habe ich dann gedacht, komm, Gefühl einfach, nach Gefühl, hier wird schon Gleis 11 sein. Habe Gleis 11 gefunden und war am Ende ungelogen 50 Minuten unterwegs.
Oh. Und dann war da Todd Howard am Gleis und dann dachtest du dir, geil.
Und dann war Todd Howard und hat gesagt, Geraldine, du bist wirklich die Coolste. Ich schenke dir eine Sammleredition von Oblivion und diese Pizza. Möchtest du im Zug neben mir sitzen und mir die Haare flechten? Und ich habe gesagt, Todd, danke für das Angebot, aber ich habe schon Sitzplatz reserviert und dann habe ich mich woanders hingesetzt.
Also großartig, was für eine Odyssee. Immerhin bei der Gepäckkontrolle muss es schnell gegangen sein, denn wie ich feststellen durfte, das nur am Rande, auch dieses Jahr hat wieder dankenswerterweise der Telepathieverein Leere Hände e.V. Köln mitgeholfen bei der Gepäckkontrolle. Also was ich da wieder an Zauberstückchen gesehen habe, unglaublich, wurde mehrfach rausgewunken während der Woche, mein Rucksack auf den Behandlungstisch gelegt und dann kommt da so ein Mann, legt seine Hände wie in so einem Telepathie-Kunststück auf den Rucksack und sagt, gehen Sie weiter. Und ich denke mir, das ist es? Also wirklich? Das war die Kontrolle? Das kann ich hier ernst sein. Ja, aber das nur am Rande.
Ja, ich wurde nicht mal rausgewunken die meiste Zeit. Und ich bin halt, beide Tage bin ich ja mit einem Koffer in die Messe gelaufen. Weil ich hatte am ersten Tag auch meinen Koffer dabei, weil ich nicht sicher war, ob ich, das war auch noch eine Geschichte, aber die erzähle ich jetzt nicht, weil ich nicht sicher war, ob ich zurück in mein Hotel kann.
Sehr gut. Ja, also das,
aber ja. Das erzähle ich jetzt nicht. Aber da bin ich jedenfalls auch mit Koffer und allem drum und dran, da hat mich gar keiner aufgehalten. Ich sah einfach nett aus, glaube ich. Normalerweise halten mich die Leute immer für einen Drogendealer.
Das haben wir letztes Jahr, haben wir bei OK Cool auch schon einen Rückblick gemacht auf die Messe. Da haben wir sehr eingängig darüber gesprochen, wie schlecht die Sicherheitskonzepte sind, was das angeht. Das scheint dieses Jahr sich nur wenig verändert zu haben. Das ist leider, um an der Stelle das nochmal kurz zu sagen, wirklich so ein Fall von, es muss was passieren, dass Leute verstehen, wir müssen wirklich ernsthaft auch Sachen kontrollieren von Leuten, die da reingehen. Weil was dieses Jahr passiert, ist mal wieder, das ist keine Gepäckkontrolle. Den Anschein erwecken von Gepäckkontrollen, damit Leute keinen Quatsch mit reinnehmen. Aber ich zweifle ganz erheblich an der Effektivität dieser Kontrollsysteme. Naja, dafür vielleicht noch jetzt wirklich dann zuletzt. Und dann haben wir es hinter uns, weil du es jetzt davon erzählt, von mir noch ganz kurz am Gleis. Ich wollte am Sonntag dann auch abfahren, kam an den Hauptbahnhof 16 Uhr oder was, 16:30 irgendwie so. Und stellte fest, mein Zug, den ich nehmen wollte nach Hamburg, der hatte über 2 Stunden Verspätung, weil Stellgleisdefekt. Und ich fühle mich da immer am Ende einer Gamescom-Woche so, und ich möchte schon sagen, das ist kein angemessener Vergleich, aber es ist leider so, dass mir das immer zuerst einfällt, alleine wegen der Bildsprache. Ich fühle mich immer wie die Soldaten in dem Christopher Nolan-Film Dunkirk, die da im Jahr 1940 gejagt von den Nazis an der Küste stehen und darauf warten, abgeholt zu werden von den Schiffen der Briten. Und so fühle ich mich immer, jetzt, ich weiß, wie gesagt, es ist kein perfekter Vergleich, aber irgendwie.
Ich verstehe, du warst ein bisschen zu lang neben dem Bundeswehrstand.
Ich stehe am Gleis und denke mir, bitte nehmt mich mit. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als stinkend mit einem Koffer voller Dreckwäsche und 16 Bananen, die suchen mich ja, jetzt noch mal eine Nacht extra in Köln zu bleiben. Bitte nehmt mich irgendwo mit. Und tatsächlich, dieses Jahr hatte ich Glück, weil ich dann einen anderen Zug genommen habe, der wiederum selbst 2 Stunden Verspätung hatte. Mit dem konnte ich nach Hamburg fahren. Aber ich hörte von Freunden, die auch am Sonntag abreisen wollten, die sind gestrandet. Es wurden Züge gestrichen. Das war einer der Tage, an dem gar nichts funktioniert hat. Katastrophe. Da habe ich immer am größten Angst. Die Abreise, bis der Zug rollt, mache ich 3000 Kreuze.
Ja, das verstehe ich so gut, ey. Weil man weiß ja auch nicht, was soll ich jetzt 2 Stunden lang mit mir anfangen. Vor allem, ich stand halt auch wirklich, man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 50 Minuten Fußweg und schneller Fußweg, weil ich hatte Angst, es nicht zu schaffen. Ich stand manisch verschwitzt und am Ende mit dem Leben stand ich wirklich am Ende auf diesem Bahnsteig und war bereit, alles hinzuwerfen. Ich war bereit, einfach zu gehen auch ins Licht. Ich war auch bereit, einfach nicht wiederzukommen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt aufgebe, weißt du, körperlich und geistig aufgebe, gar nichts aktiv mache, nur aufgebe, so, dann löse ich mich vielleicht auch in Wohlgefallen auf und dann wird alles gut.
Man könnte auch sagen, um diese Folge und dieses Gespräch zusammenzufassen, so schön die Gamescom auch ist, gut, dass sie nicht 2 Wochen lang ist. Das würde uns alle an die Grenzen des Verstandes bringen. Das ist zum Glück zumindest noch nicht der Fall. Wer weiß, was die sich da ausdenken. So, aber Geraldine, darf ich dir danken, dass du ganz viel von deinen Messeabenteuern erzählt hast, aber auch ganz viel ausgehalten hast von meinen Messeabenteuern, sowohl vor Ort als auch hier in Gesprächsform. Es war eine große Freude. Es war ganz toll. Es war ganz toll.
Finde ich auch. Ich bin sehr froh, dass wir den Rahmen hier noch gefunden haben, um über unsere ganzen Leidensgeschichten zu sprechen. Unsere ganz persönlichen Leidens- und Freudensgeschichten. Ja.
Und für alle, vielleicht noch ganz kurz nochmal als Hinweis, für alle, die jetzt zugehört haben und gesagt haben, Mensch, hochsympathisch, super interessant, aber wie sieht's denn noch fachlich so aus mit dem Blick auf die Messe selbst als Spielemesse? Hinweis daran, ich bereite eine ganz wunderbare Sendung am Mittwoch vor für alle Supporterinnen und Supporter von OKCOOL. Da habe ich aus 3 verschiedenen Perspektiven einen Blick auf diese Messe geworfen. Ich spreche erst mit einem Entwickler, der einfach nur so da war und nichts ausgestellt hat. Dann spreche ich mit einem Entwickler, mit einer Entwicklerin, die zum ersten Mal ein eigenes Spiel ausgestellt hat. Und dann spreche ich noch mit einem Entwickler, der absoluter Gamescom-Profi ist und dieses Jahr sogar den Award für die schönste Gamescom-Booth gewonnen hat. Quasi in so einer Dreierkonstellation. Bin ich sehr gespannt. Da könnt ihr euch drauf freuen. Jetzt aber erstmal vielen Dank. Geraldine, wie gesagt, wir hören uns bei der nächsten Gelegenheit wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und allen Leuten da draußen einen schönen Sonntag oder welcher Wochentag auch immer auf dem vergilbten Kalenderblatt da oben links angezeigt wird. Tschüss.
Tschüss.
So, vielen herzlichen Dank an Geraldine für ihre Zeit und das Darlegen ihrer Abenteuer. Vielen Dank an mich, dass ich auch dabei war. Und natürlich vor allem auch vielen Dank an euch da draußen für eure gespitzten Öhrlein. Ich hoffe, wir hören uns spätestens nächste Woche am Sonntag wieder bei einer neuen Folge OKCOOL trifft. Ansonsten, wenn die Sehnsucht zu groß ist, nochmal die Erinnerung daran, ihr könnt OKCOOL auch supporten und dann hören wir uns schon morgen wieder mit den Spielempfehlungen für die Woche plus dem Gamescom-Special. Und am Mittwoch habe ich ja auch noch die Entwicklerinnen und Entwickler zu Gast, die nochmal ihre eigenen Insider-Perspektiven auf die Spielemesse werfen. Freut euch drauf, herzlich willkommen an Bord, werdet Supporter, ihr sollt es nicht bereuen. Und damit vielen Dank, Tschüssikowski, wir hören uns.